So, wunderbar,
wird
Aufnahme
aufgezeichnet.
läuft.
Ich gehe auf Fortfahren und damit müsste das jetzt Record sein. Bei mir steht jetzt ganz links oben mein Record.
Genau, ja. Du bist das quasi dein Opt-in, wenn du auf Fortfahren gehst, dann bist du drin.
Habe ich eigentlich gedrückt und dadurch müsste das zu hören sein bei euch.
Genau, perfekt. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und wir machen das heute wieder mal nicht alleine. Wir haben nämlich einen Gast. Und dieser Gast hat ein paar ganz spannende Punkte in seiner Vita stehen. Er ist nämlich ein Weinakademiker. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, was das überhaupt ist. Er hat 2011 den Certified Advisor of Spirits abgeschlossen. Und auch da, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen Hintergrundinformationen, was das genau bedeutet, so einen Titel zu tragen. Er ist von Schulungen und Vorträgen zum Thema Barkultur und Spirituosen bekannt. Wenn man in der Vergangenheit mal im Le Lion war, also nicht in der ganz kurzen Vergangenheit, sondern schon ein bisschen länger her in Hamburg, dann hat man ihn vielleicht dort in der Bar angetroffen als Bartender. Ich glaube, seine aktuelle Station ist das One Trick Pony in Freiburg. Aber in der aktuellen Zeit werden wir vielleicht nochmal drauf kommen nachher, ob er da noch ist oder nicht. Das weiß ich halt nicht so genau. Das bekannteste oder der Hauptgrund, wie wir auf ihn aufmerksam geworden sind, ist ein dickes, schweres, orangefarbenes Buch mit dem Titel Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Tim, wen haben wir heute zu Gast?
Herzlich willkommen, Thomas Dominik.
Hallo Oliver, hallo Tim, danke für die Einladung.
Hallo Thomas. So, jetzt haben wir den offiziellen Teil geschafft, jetzt können wir uns entspannt
kommen. Jetzt können wir uns kurz zurücklehnen. Nein. Schön, dass du da bist, schön, dass das geklappt hat.
Vieles aufzuklären, was wir da haben.
Ja, definitiv. Gut. Erste Frage an dich, wo bist du gerade, wo hältst du dich physisch auf? Weil ich hatte das gerade ja angesprochen, als Bartender im One Trick Pony in Freiburg unterwegs oder bist du in Österreich, wo du gebürtig herkommst?
Ich bin im äußersten Süden des deutschen Sprachraums gerade, also in Österreich. Im One Trick Pony, das war schon noch sehr aktuell. Also ich war bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie dort, hatte da sehr schöne 2,5 Jahre. Und dann wurde das halt kurzfristig und jäh halt unterbrochen. Und es gab dann schon Pläne, jetzt im November wieder zurückzukommen, nochmal ein paar Monate eine Wintersaison dort zu arbeiten. Aber die sind halt jetzt auch unterbrochen worden. Deswegen bin ich jetzt eigentlich schon knapp ein Jahr wieder am Weißensee. Das ist ein alpiner Badesee in Kärnten. Und bin da wieder ganz klassisch zu Hause bei den Eltern, habe in der Sommersaison hier als Kellner gearbeitet und versuche im Hintergrund so ein bisschen Spirituosenprojekte voranzubringen. Das ist so aktuell mein Status.
Also auch für dich eine große Veränderung durch die Pandemie. Wahnsinn.
Ja, wie für alle, sage ich jetzt mal. Also grundsätzlich hätte man jetzt super viel Zeit, um Texte zu schreiben und an dem nächsten Buchprojekt zu arbeiten. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass die Situation irgendwie so ein bisschen bedrückend ist natürlich und gleichzeitig dieses so viel an Zeit macht einen dann auch faul. Das heißt, man lebt so ein bisschen in den Tag rein, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht.
Jetzt ist ja, muss man ja sagen, für die Gastronomie ist es ja eine, also Menschen, die in der Gastronomie tätig sind und Gastronomen etc., also der ganze Dunstkreis da herum, ist es ja eine Katastrophe, was wir momentan haben. Die aktuelle Situation. Was sind so positive Dinge, die du für dich da rausgenommen hast? Also ich versuche mal so ein bisschen positiv nach vorne zu gucken. Ja. Und deswegen würde mich interessieren, was hast du dir da rausgenommen an positiven Sachen aus dem Ganzen?
Also als der Lockdown verkündet wurde Mitte März, da hatte ich ein extrem straffes Programm, muss ich sagen. Und ich war da mal im ersten Monat richtig froh, dass man mal so runtergekommen ist. Also wir hatten da diese Fülle der Whisky-Messen. Ich war in München auf der Fine Spirits, auf der Village in Nürnberg, auf der Craft Spirits in Berlin und auf dem Whisky Spring in Schwetzingen. Das war alles binnen Hanse Spirit war auch noch in Hamburg. Das war alles binnen 6-7 Wochen. Und gleichzeitig halt noch in der Bar arbeiten. Und da war erst einmal so richtig, huch, jetzt einmal Zeit. Als nächstes habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du wieder Zeit zum Lesen. Habe dann so ein paar Bücher, die ich mir schon vor teilweise Jahren gekauft habe, zu Gemüte geführt. Und das war auch wieder super. Und ich muss sagen, wir hatten eben eine hervorragende Sommersaison hier am Weißen See. Also die Gastronomie im Sommer hat eigentlich hervorragend funktioniert. Es gab genug zu tun und es gibt da schon sehr viel positive Aspekte, die ich da rausnehmen kann. Also mein persönliches Highlight in dieser Zeit war natürlich die Auszeichnung zum Whiskybuch des Jahres. Normalerweise wird die ja bei den Gourmand World Cookbook Awards, wo ich nominiert wurde, persönlich vor Ort verkündet. Aber durch die Pandemie war das dann einfach so, im März oder April, weiß nicht mehr, irgendwo in diesem Zeitraum war das, dass man eine E-Mail bekommen hat und da heißt plötzlich, man hat so das für die coolste Whiskybuch des Jahres geschrieben. Und das war natürlich eins der schönen Sachen. Die Preisverleihung wäre normal für Juni in Paris gewesen, wurde dann auf Ende Oktober nach Stockholm verschoben und jetzt wieder auf Juni nach Paris. Schauen wir mal, also ob das überhaupt stattfinden kann. Also, aber es gibt genug positive Sachen zu berichten, auf jeden Fall.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass sobald die Zeit wieder ermöglicht, dass dann diese Übergabe nachgeholt wird, weil das hast du dir ja wahrlich verdient, wenn ich mir das wunderbare Buch anschaue. Nein, super, toll.
Also mir persönlich wäre sogar lieber, wenn es im Juni nochmal verschoben wird, weil ich kann da nicht hinfahren. Ich mache ja ein Cocktailfestival in Österreich, die Cocktailtage. Und so die Pandemie es erlaubt, ist das genau an diesem Wochenende, wo die Übergabe des Whiskybuchpreises stattgefunden ja, Wahnsinn. Hätte. Also das heißt, also mir wäre es grundsätzlich lieber, also ich kann da, wenn es im Juni stattfindet, nicht hinfahren. Ja, sagen wir mal so, es gibt schlimmere Sachen. Also es ist halt die Planungsbarkeit ist halt weg. Und da muss man halt schauen, dass man generell ein bisschen positiv durch die ganze Geschichte durchtaucht. Und hier grundsätzlich ist es super schön. Wir haben einen sehr lässigen Winter mit meterweise Schnee. Und es wird halt alles ein bisschen, der Tagesablauf ist halt ein bisschen ein ruhiger geworden. Aber jetzt nach bald einem Jahr hat man einfach schon wieder mal Lust auf Leute und so weiter. Es ist eh logisch, ja.
Ja, klar. Das geht uns, glaube ich, allen so. Du hast gesagt, ein Cocktailfestival. Muss man sich das vorstellen wie eine Messe, wie eine Spirituosenmesse, zu der wir so alle ja gelegentlich hingehen? Du hast ja vorhin schon ein paar aufgezählt, wo du auch warst. Oder ist das ein anderes Format, was du da organisierst?
Es ist ein anderes Format. Es ist vielleicht mehr vergleichbar mit dem Liquid Market in Wien. Ich habe 2017 begonnen, ein Cocktailfestival bei mir in der Region am Weißen See zu organisieren. Da ging es darum, einfach so mein Netzwerk in die Barszene und Spiritosenszene zu nutzen und für Endkonsumenten, die vielleicht nicht so tief im Thema drinnen sind, eine Cocktailkultur und Drinkkultur näher zu bringen. Das heißt, wir haben mittlerweile an zwei Kärntner Seen, das ist der Weißensee und der Millstätter See, einen Tag, wo wir ein Cocktail Open Air haben. Das heißt, wir haben da eine coole Location. Einmal auf einem Schiff und einmal in einem Park, wo wir einfach mehrere Bars haben, wo Drinks von super Bartendern zubereitet werden. Und dann haben wir noch an beiden Seen, dass wir in die Hotels gehen, einfach direkt zu den Gästen, die das vielleicht nicht erwarten dort. Und da gibt es dann so ein Cocktail- und Food-Pairing. Also wirklich sehr niederschwelliges Angebot, ohne eine Eintrittskarte und dergleichen. Man kommt einfach her und kann sich das alles anschauen. Und dieses Jahr ist es, also 2020 ist es logischerweise ausgefallen, aber wir planen mal für 2021, dass wir es von 2. bis 5. Juni durchführen dürfen. Und es ist auch immer ein super Get-Together mit Barleuten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Also es ist sehr aufwendig zu organisieren und es bedarf halt wirklich ein Jahr Vorbereitung. Aber das Besondere ist halt wirklich, dass man da halt nicht nur die Spirituosen, eher kaum die Spirituosen und Cocktail-Spezialisten hat, sondern einfach ganz normales Publikum. Und ja, das ist schon ein Herzensprojekt von mir, die Cocktailtage.
Das klingt fantastisch. Habe ich auch noch, also über das Format, also das Format klingt einfach cool, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Man sieht ja manchmal auch sowas wie, keine Ahnung, bei uns hier in Leipzig gibt es immer mal die lange Nacht der Hotelbars zum Beispiel. Aber sowas in der Richtung noch gar nicht. Das ist wirklich cool. Klingt sehr gut. Wäre aber wahrscheinlich mal auch ein Grund, die Reise Richtung Süden anzutreten.
Das ist ja immer das Interessante, wie man dann in diese Region kommt, weil die Leute fragen dich, und wo ist der nächste Flughafen und weiß ich was? Und da musst du halt sagen, ja, so einfach ist das oft nicht. Also es gibt schon in der Nähe Flughäfen oder dergleichen und auch mit der Bahn kommt man an. Aber es ist halt wirklich, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, an der Grenze zu Italien. Also es ist wirklich halt ganz im Süden. Und von den Bartendern ist auch, wir hatten zum Beispiel schon mal Chloe Merz hier aus Basel. Für die Anreise, die war sehr speziell. Oder die Leute, die aus Hamburg kommen, das hatten wir auch schon einige Bartender von dort. Und aber wenn sie dann hier sind, dann ist es mir auch immer wichtig, dass auch die Barleute so eine gewisse Art von Urlaubsfeeling haben, damit das auch nicht nur Arbeit ist. Und ja, also wenn es mal schafft, das ist immer so im Bereich Juni und ist eine besondere Veranstaltung auf jeden Fall.
Ich glaube, der Tim, bei dem rotiert es gerade schon. Der überlegt sich schon, ob er sowas für Leipzig irgendwie mal an den Start bringen kann.
Ja, gut. Ja, dafür fehlt mir definitiv die Zeit, aber ich hätte Bock auf sowas, wenn das hier mal jemand machen würde.
Das heißt, die lange Nacht der Bars von euch, das ist dann von einer Spirituosenfirma organisiert oder machen die das intern, die Gastronomen? Wie läuft das bei euch in Leipzig?
Ich glaube, dahinter steht im Endeffekt ein Unternehmer, der organisiert das in verschiedenen Städten in Deutschland. Und dann werden da einfach die Hotelbars angesprochen und die bieten für den Abend im Endeffekt ein besonderes Angebot an. Und da ist es aber so, dass man, glaube ich, wirklich im Endeffekt ein Ticket kauft und bekommt dann, glaube ich, in den verschiedenen Hotelbars, die in Leipzig gar nicht so schlecht sind, oftmals sogar sehr gut, einen besonderen Cocktail oder ein ähnliches Angebot, teilweise auch mit Food Pairings.
Ja, bei mir war auch immer die Überlegung, ob man von Hotel zu Hotel fahren muss. Aber ich sage, nein, du musst dich am Anfang entscheiden, welche Mix-Kulinarik, so nennen wir das nämlich, also dieses Cocktail-and-Food-Pairing man am liebsten besuchen möchte. Das heißt, wir haben auch im Vorhinein schon die Drinks und auch das Essen. Und die Preise vom Essen sind auch jeweils unterschiedlich, weil natürlich ein prämiertes Lokal, also in Österreich haben wir die Hauben, das ist so ähnlich wie die Michelin-Sterne in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lokal mit mehreren Hauben habe, habe ich natürlich ein anderes Preisverhältnis, als wenn ich jetzt hier einfach eine Familienhotel wäre. Ja? Und das macht es was Besonderes. Also es ist jetzt nicht die Whisky-Pur-Geschichte, es ist wirklich halt Cocktails. Und das ist einfach ein schönes Kontrastprogramm jetzt auch zum Beispiel zu einer Whisky-Messe. Also die muss ich sagen, die vermisse ich schon. Also natürlich die ganze Steherei, wenn man da 10 Stunden oder so auf einem Messeboden da verharren muss, ist auch nicht immer so easy. Aber einfach vor allem dieses Familiäre, die Leute wiedersehen. Da habe ich jetzt gehofft, dass jetzt die Whisky-Messen ja im April, Mai vielleicht stattfinden. Aber so ganz überzeugt bin ich da noch nicht, dass die Indoor durchführbar sein werden. Aber ich lasse mich überraschen.
Du hast ja vorhin die Hanse Spirit angesprochen. Da habe ich jetzt ein Update gelesen, dass die das in den Sommer reinlegen und das draußen machen. Also das ist ja vor dieser Fischauktionshalle, ist ja ein riesen Parkplatz an dem Hafen. Und da soll ein Großteil nach draußen verlegt werden als Open Air im Sommer.
Das ist eine super Idee, weil der Außenbereich ist ja wirklich dort riesig. Und das Problem war immer, der Hanse Spirit im Januar, Da kannst du draußen ein bisschen was machen. Die haben ja, glaube ich, manchmal so ein Zelt oder sowas, aber wirklich prickelnd ist das nicht. Aber wenn es jetzt wirklich, ich glaube, Juni war mal das Thema, da kann ich mir das gut vorstellen. Es war ja auch der Whisky-Herbst in Berlin, hat ja ganz normal stattfinden können. Natürlich unter Auflagen, aber ich glaube, wenn es wärmer wird oder auch die Kollegen vom Liquid Market, den ich vorher schon angesprochen habe, die haben es nach x-mal verschieben auch hinbekommen. Ja. Bei den Cocktailtagen bin ich halt noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil es halt Anfang Juni ist. Aber wir kriegen die Veranstaltung auf jeden Fall auf irgendeine Weise hin. Also wenn wir vielleicht die Aftershow-Party und solche Sachen weglassen, aber das wird man alles sehen. Und bei den Whisky-Messen, ja, also ich habe gesehen, auch die Finest Spirits und der Village haben ja auch irgendwie verschoben und so. Also
ja, alle.
Ich möchte nicht in deren Haut stecken, zu sagen, Wir machen das heuer, also dieses Jahr, Entschuldigung, der österreichische Ausdruck.
Schon in Ordnung.
Weil es halt immer wieder so ein, wir probieren es, dann müssen wir es wieder verschieben. Und wenn man da wirklich mit 20, 30, 50 Spiritosenfirmen und dergleichen, einem Hallenpartner und so weiter, Medienpartner zusammenarbeiten muss, ist es natürlich der blanke Horror,
ja. Ja, zumal ja die Kalender auch schon fest sind und ich sag mal, die Messen, die ohnehin im Sommer stattfinden würden, die werden ja sicher darauf beharren, dass sie die durchführen können und dann noch einen freien Termin zu finden, wo auch ein Großteil der Aussteller Zeit hat, wo es irgendwo in den Kalender passt, ist natürlich dann umso schwieriger, das stimmt.
Oh ja, plant ihr zu Hansa Spirit zu fahren oder ist das eine Messe, wo ihr regelmäßig vor Ort seid?
Also ich war zweimal da. Ich war auch jetzt im Januar, also nicht jetzt im Januar, vor einem Jahr im Januar da. Wir kannten uns da nicht. Ich hab dich gesehen an deinem Stand. Ich hatte das Buch schon gekauft zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Und bei dir war irgendwie Andrang. Da standen zwei, drei Leute oder sowas. Und das Problem ist, bei der Hansa Spirit, das ist ja so riesengroß. Und man geht auf der einen Seite los, also geht mir das immer halt irgendwie, und dann dreht man so die Schleife, und dann geht man nochmal oben lang, und dann ist eigentlich der Abend schon zu Ende. Und das heißt, ich hatte quasi nur eine Chance. Und da war bei dir gerade was los, sonst hätte ich auf jeden Fall auch mal da Hallo gesagt.
Also aber bei Hansa Spirit gemessen ist das eine große Herausforderung natürlich, dass man halt sagt, wie viel möchte ich überhaupt verkosten, wie viele Eindrücke bekomme ich halt. Gell? Also bei den Weinmessen hast du immer die Spucknäpfe dabei und da kriegst du den Probeschluck und der ist dann weg. Also an meine Pro-Weins oder so, wenn ich dort war, kann ich erinnern, da ist kein Problem, dass du deine 160, 200 Weine am Tag verkostest. Aber bei den Spiritosenmessen ist das echt schwierig. Also ich suche halt natürlich immer die Gespräche. Das ist für mich immer das Interessante. Ja. Weil dieses Durchschlendern und dann, wir sind ja als Aussteller, also wenn ich dort für eine Firma arbeite, ist ja auch immer schön zu beobachten, ganz am Anfang, da schlendern die Leute immer nur durch, um einfach mal zu schauen, was gibt es überhaupt, wo könnte ich denn? Und ich habe so und so viele Drams, die ich mir vornehme. Und plötzlich wird es an den Ständen voller und dann kommt so irgendwie eine Notwendigkeit. Oh, jetzt müssen wir auch schnell zum Stand, sonst kriegen wir nichts mehr. Und dann geht es erst richtig los. Also meistens ist es so, dass die erste eine Stunde, eineinhalb Stunde, dass einfach nur Leute vorbeigehen. Aber es ist irgendwie, trotzdem vermisst man das Ganze. Ja,
ja, ich hab das große Glück, dass ich beruflich ab und zu in Hamburg bin. Als Leipziger sozusagen da eine Möglichkeit hinzufahren. Und ich besuche dann die Hansa Spirit immer auf dem Donnerstag. Heißt, ich knall mir da die ordentlich Termine in die Woche in Hamburg und kann dann Donnerstag zum Feierabend dann halt quasi 18 bis 22 Uhr läuft das da, glaube ich, am ersten Tag oder war das zumindest im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. Und dann kann ich Freitag wieder nach Hause fahren.
Und der Donnerstag auf der Hansa Spirit ist wie der Sonntag auf den anderen Whisky-Messen. Das ist so der Fachbesuchertag sozusagen.
Aber ja, aber ja, es ist nicht so ein ganz großes Gedränge. Nichtsdestotrotz ist auch da schon viel los. Ne? Also du merkst das halt auch, wenn du dann mit den Ausstellern, mit den Leuten, die da einen Stand haben und die natürlich auch was verkaufen wollen, wenn du denen da die zu viel bequatscht oder beschwatzt, wie man auch dann eher negativ sagt, dann sagen die, oh ja, ich habe ja auch noch andere Kunden. So nett, so schön das auch ist, ich muss hier weiterarbeiten. Also okay, ja. In Teilen geht das natürlich. Und das ist ja auch ein Wanderzirkus. Man kennt die Leute mittlerweile ja auch, die da von Messe zu Messe ziehen, was ja sehr schön ist. Aber es ist dann, klar, wie du sagtest, ne, die erste Stunde ist noch relativ ruhig, wenn die Leute so reinströmen, wenn man pünktlich um 6 dann da ist, 17:45 drin ist, bis 7 geht es dann 19:30. Aber dann ist das auch am Donnerstag da schon was los gewesen.
Das ist ja als Freelancer das Angenehme, dass man jetzt nicht unbedingt was verkaufen muss. Also das heißt, man wird von einer Firma gebucht, um dann die Produkte vorzustellen. Und man hat persönlich diesen Verkaufsdrang jetzt nicht wie natürlich ein Außendienstmitarbeiter. Das ist ganz klar. Deswegen, also ich arbeite eben gern in Deutschland häufig für die Firma Borco, auch eine Hamburger Firma, die ein riesen Whisky-Portfolio hat. Also die haben Jura, die haben Dalmore, die haben Feathercairn, eben alle Bourbons und Rice von Heaven Hill, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, Teeling und die Nika Whiskys aus Japan. Und demnach ist es dort so, dass wir eine super Mischung haben. Wir haben einerseits die offiziellen Markenbotschafter von den Firmen, teilweise auch aus dem Ausland. Vor allem Teeling schickt immer regelmäßig Leute her. American Whisky betreue halt meistens ich, weil aus Amerika jemanden herbringen ist immer ein bisschen mit viel Aufwand verbunden. Und dann hat man halt zusätzlich noch die Leute von der Firma selbst. Und deswegen, da ist einfach eine gute Zusammenarbeit entstanden, wobei ich als Unabhängiger da natürlich auch für andere Firmen arbeite. Das ist einerseits ist es wichtig, dass man halt auch objektiv bleibt, aber man möchte natürlich auch mit etwas Geld verdienen. Und da geht es auf den Messen, geht das halt immer sehr gut. Aber weil du Hamburg angesprochen hast, ich hatte ja auch meine Zeit in Hamburg und ich liebe die Stadt wirklich. Und ich normalerweise einmal das Jahr auf jeden Fall komme ich hin. Und das war halt eben letzten Januar. Also ich glaube, die Hanse Spirit war ja so Ende Januar, Anfang Februar letztes Jahres. Und das war dann wirklich so das letzte Mal dort sein. Und das vermisse ich schon sehr, weil ich dann natürlich auch einige Freunde habe dort. Ja.
Bei Hamburg fällt es mir zum Beispiel nicht schwer, die Stadt lieb zu gewinnen. Ich war auch im letzten Jahr nochmal dort. Das ist dann, da zieht es einen irgendwie nochmal hoch dann.
Auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich ja 3 Jahre dort war, in meiner Zeit, als ich eben für Jörg Meyer gearbeitet habe, den ihr auch letztens mal in einem Podcast hattet, also im Le Lion, da hat man natürlich ganz eine andere Bindung zu der Stadt.
Mhm. Jetzt hast du gerade Jörg Meyer angesprochen, der kommt ja aus so einer Gastronomenfamilie. Also die Eltern sind ja auch Gastronomen. Ist das bei dir eine ähnliche Vita, wie du in diesen ganzen Gastro-Spirituosen-Bereich reingekommen bist? Ist das bei dir familiär geprägt ist oder ist es einfach eine Leidenschaft, die im Lauf deiner Jugend oder des Erwachsenwerdens entstanden ist?
Ist vielleicht nicht ganz unähnlich. Also dem Weißensee, wo ich euch vorher erzählt habe, ist halt ein klassisches Tourismusgebiet. Wir haben hier Hotels, Pensionen, also insgesamt sind es 4000 Betten, die wir hier haben in der Region. Und demnach fängt man hier schon recht früh an, in irgendeiner Form gastronomisch zu arbeiten. Bei mir war das so, dass halt meine Mutter im Betrieb meiner Großmutter gearbeitet hat und ich habe ihr schon als kleines Kind geholfen, in den Zimmern die Zimmer fertig zu machen, weil das halt eine Möglichkeit war, auf mich aufzupassen und gleichzeitig halt der Arbeit nachzugehen. Und das nimmt halt so seinen Lauf. Also am Anfang ist man mal in der Küche, weil man da halt auch nicht so sichtbar ist für etwaige Arbeitsinspektorate oder so. Und irgendwann kommt man dann raus eben in Service. Und das habe ich immer schon in den Schulferien gemacht. Aber ich habe jetzt keine klassische Ausbildung im Gastronomiebereich, wie es beim Jörg ist. Also bei Jörg ist ja so, dass er eben seine Lehre dann ja gemacht hat im LEC, glaube ich, in Hamburg. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich eine technische Ausbildung gemacht habe. Also es gibt in Österreich eine Schulform, die nennt sich HTL. Das ist eine technische Lehranstalt, eine höhere. Und da bekommt man einfach eine Abitur, aber zusätzlich noch eine Berufsausbildung. Und das habe ich halt gemacht für Softwareentwicklung und anschließend auch ein Bachelorstudium in diese ähnliche Richtung. Dazwischen war aber mein Zivildienst und da sind wir wieder beim Bereich von Jörg, weil er, glaube ich, hat er das auch gemacht. Und bei meinem Zivildienst war es so, dass da eigentlich dann die Verbindung zur Gastronomie kam, weil mir war langweilig. Also ich habe da 12 Monate in Wien das betrieben und ich habe geschaut, was ich noch parallel machen kann und habe mich da zum Basisseminar an der Weinakademie eingeschrieben. Und damit hat die ganze Geschichte eigentlich seinen Lauf genommen. Also das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich entschlossen habe zu sagen, das Technische hinter mir zu lassen und wirklich hauptberuflich in die Gastronomie zu gehen. Aber mit 23 habe ich diesen Schritt dann getätigt.
Mhm. Hast du gerade gesagt, du warst in der Weinakademie. Was ist denn da der Unterschied zwischen Weinakademiker und Sommelier und Weinsommelier?
Ja, also die Weinakademie Österreich bietet Kurse der WSET an, also dem Wine Spirits Education Trust. Und die können eben in einem Level des Weinakademikers enden. Das fängt an mit einem Basisseminar, wo man einfach mal die Grundlagen kennenlernt, wo man noch überhaupt nichts mit Wein zu tun haben muss. Dann folgt ein Aufbauseminar, das dauert so circa ein halbes Jahr, einmal die Woche. Da bekommt man mal den lokalen Wein näher gebracht, ob das jetzt Deutschland ist oder in meinem Fall halt Österreich. Dann kommt man ein Aufbauseminar und bei diesem Aufbauseminar wird man schon vorbereitet auf das Diplom, den Diplomlehrgang. Das dauert auch nochmal so ein halbes Jahr, so in etwa, wo man international hat. Und im Anschluss kann man dann das Diplomstudium starten. Das besteht aus 7 verschiedenen Units. Und wenn man das rasch zu Ende bringt, dann ist man dann so in 2,5 Jahren fertig und kann sich dann Weinakademiker nennen. Die Dropout-Rate ist aber sehr hoch. Das heißt also, so zwischen 15% und 20% pro Jahrgang kommen dann durch. Und ich habe auch zahlreiche Prüfungen wiederholt in diesem Studiengang, aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft, mich durchzubeißen und so weiter, weil die Prüfungen echt mega tough sind. Und der große Unterschied, jetzt sage ich jetzt mal, Sommelier Weinakademiker, dass es zum Weinakademiker zu kommen, es schwieriger ist, weil dieser ganze Aufwand, die Prüfungen einfach härter sind. Der Sommelier hat aber mehr allgemein Wissen über Getränke, also das heißt nicht nur Wein alleine und Spiritosen, was bei der Weinakademie der Fall ist, sondern auch zu Sachen wie Tee oder Limonaden oder was auch immer. Und das fällt bei uns da in der Weinakademie komplett weg. Und der Sommelier ist halt auch ein Praktiker. Das heißt, für den ist das Weinservice, die Ansprache und so weiter extrem wichtig, wohingegen der Weinakademiker vielleicht mehr der Wissenschaftler ist. Also da geht es mehr um die Frage des Warum. Also wir haben immer so ein bisschen gescherzt und haben gesagt, Sommelierprüfung heißt so, ernenne mir 5 Rebsorten mit C. Und eine Weinakademie-Prüfung ist dann oft so, warum hat sich Cabernet Sauvignon als internationale Rebsorte durchgesetzt? Begründen Sie das und sowas, gell? Und deswegen ist es ja auch so heftig. Aber sowohl der Sommelier als auch der Weinakademiker haben eine Stufe drüber noch, die beide selbes Niveau haben, sage ich jetzt mal grundsätzlich. Das ist dann der Master of Wine im Falle des WCTs, der Weinakademie, und den Master Sommelier im Falle des Sommeliers. Und das ist natürlich etwas, was ich mir absolut nicht zutraue, weil das sind wirklich jetzt so die absoluten Nerds in dem Bereich drinnen. Und die halt eben nicht, also man muss nicht nur gut sein, da musst halt wirklich erstens Glück haben bei den Prüfungen, klar, aber du musst dich halt minutiös vorbereiten, du musst diese ganzen Gebiete besuchen und so weiter und so fort. Mhm. Also das sind so ein bisschen die Unterschiede grundsätzlich. Dass der Sommelier ein bisschen mehr für die Praxis geeignet ist und der Weinakademiker ist eigentlich, also die WCT-Prüfungen aus dem englischsprachigen Sprachraum sind eigentlich mehr für den Weinhandel und fürs Akademische gedacht gewesen. So viel dazu.
Das klingt sehr, also diese ganze Weinwelt finde ich sowieso interessant und wo du gerade auch sagtest, diese zwei Sachen oben drüber, ich glaube Master Sommelier zum Beispiel, da gibt es ja zum Beispiel auch eine ganz geile Serie auf Netflix, wo man im Endeffekt den Werdegang von so ein paar Leuten, die eben genau das tun, miterleben kann. Und das scheint, also es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr sie sich darauf vorbereiten müssen. Die müssen ja einen Wein probieren und den dann teilweise aufs Weingut genau eingrenzen können, wenn die das irgendwie auch probieren dann. Und da stelle ich mir schon vor, dass dann relativ hart ist.
Das ist heftig, oder?
Ja, Wahnsinn.
Bei unseren Prüfungen war dann so, also es gibt da diese Unit 3, das ist die gefürchtetste, das ist Weine der Welt, das Thema. Und bei dieser Unit 3 hat man eben so 2 Sechser-Flights und da geht's auch darum, dass man sagt, man sollte die Rebsorte erkennen von einem von diesen 3er-Flight oder man sollte eine Gemeinsamkeit erkennen. Also diese Prüfung habe ich mehrmals wiederholt und dann beim 3. oder 4. Mal dann endlich hinter mir gebracht, weil die kannst du auch nur 2-mal das Jahr machen, das ist auch das große Problem, aber Ich habe mir dann durchgebissen und trotzdem habe ich schon während der Ausbildung gemerkt, dass mir das Thema Spiritosen einfach noch viel, viel mehr interessiert. Und ich trinke weiterhin gern Wein, aber da war schon das Abdriften Richtung Spiritosen klar erkennbar.
Welchen Grund hat das, dass die Spiritosen interessanter sind?
Also ich glaube, dass die Spiritosen leichter zu überblicken sind. Weil, nehmen wir mal das Beispiel Wein hierher. Ich habe unterschiedliche Weinbaugebiete, ich habe unterschiedliche Rebsorten, ich habe unterschiedliche Lagen, ich habe unterschiedliche Jahrgänge und ich habe Hunderttausende von Winzern, ich weiß nicht wie viel. Das heißt, ich habe auch so eine extreme Varianz auch drinnen. Das heißt, das Wissen, was ich mir jetzt mal angeeignet habe, kann in 2-3 Jahren, in einem anderen Jahrgang schon wieder ganz anders sein. Das heißt, beim Weinbereich gibt es auch viele Spezialisten, die sich wirklich auf eine bestimmte Region dann wirklich draufgesetzt haben. Und mir kam das vor, dass das bei Spiritosen einfacher ist. Nehmen wir mal so eine Geschichte wie Whisky zum Beispiel her. Klar haben wir jetzt in Schottland die 100 Destillerien oder so circa, wird jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sein. In Amerika, wenn man jetzt von den Großproduzenten ausgeht, sagen wir mal, sind es jetzt 20, die jetzt irgendwie sehr relevant sind. Und in Irland, muss man jetzt auch überlegen, geht man jetzt die ganzen Kleinen dazu oder nicht. Aber wenn man das nicht macht, dann ist man halt auch bei einer Handvoll oder so, gell? Und das ist doch irgendwie einfacher zu überblicken. Das Rohmaterial ist etwas standardisierter. Es zur Spiritose passt, finde ich, mehr der Begriff auch Industrie. Und das hat mir gefallen irgendwie. Und das Zweite ist natürlich die Bar. Also da brauchen wir jetzt nicht groß rumreden. Also natürlich, dass ich in der Bar halt gearbeitet habe und war natürlich klar, dass da eine große Affinität gegeben ist. Die Verkostung selber ist eine andere, sage ich jetzt mal, bei Wein und Spiritosen. Aber an und für sich sind es dann eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen.
Jetzt hast du das Thema Whisky schon angeschnitten und mir wird jetzt nach den letzten 10 Minuten auch klar, warum du mit so einer unglaublichen Akribie in deinem Bourbonbuch auch Produktionsmethoden und Fässer und Hefen und all diese Dinge beschreibst, die dafür Sorge tragen, dass am Ende des Tages auch Bourbon irgendwie entsteht. Das sind ja irgendwie so 170, 180 Seiten. Aus diesem Buch ist ja so Historie, aber auch viel Produktionstechnik, verständlich geschrieben für Laien wie uns. So, dass es jemand auch versteht, der das nicht studiert hat. Aber da verstehe ich jetzt ein bisschen, wie man dazu, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie jemand aus der Bar dazu kommt, so nerdig über Produktionsmethoden und etc. zu schreiben. Und da ist mir gerade richtig so ein Licht aufgegangen.
Sehr gut.
Also vom Studium bei dir angefangen mit der Softwareentwicklung bis jetzt hin zu diesen ganzen technischen Themen. Wieso durch dich das begeistert hat und nicht einfach ein Barbuch geschrieben hast oder ein Buch über Whisky, so wie ich das schreiben würde, mit vielen Geschichten drin, aber wenig Content.
Naja, ein Anekdotenbuch, cool. Anekdotenbücher sind auch nicht schlecht. Also gibt es auch gar nicht mal so viele, also muss man sagen. Also oft hat man halt bei den Whisky-Büchern auch so, dass natürlich die Spiritosenfirmen dann mitreden und sagen, hey, lieber Verlag, ich zahle dir, weiß nicht, Hausnummer 1000 Euro pro Foto, was da drinnen dann vorkommt und dafür hast du dein Buchprojekt finanziert. Aber mir ging es halt darum, halt wirklich mal so ein reales, also um so in diesem Hip-Hop-Jargon zu bleiben, also so ein reales Buch zu machen. Und sagen wir mal so, jetzt schließt sich ja wieder der Kreis. Meine Abschlussarbeit an der Weinakademie hieß Sweating the Cask und da ging es um eben genau das eine, was ich in dem Buch beschreibe, nämlich eine Technik von Jim Beam, die gebrauchte Bourbonfässer entleeren, die mit Wasser befüllen, in eine Maschine einspannen, das Ganze schütteln kräftig und dadurch noch ein bisschen was rausextrahieren, das sie dann in Jim Beam Devil's Cut verwenden. Und diese Thematik hat mich interessiert und ich dachte mir, das wäre eine perfekte Abschlussarbeit. Und die habe ich geschrieben. Und aus der ist dann aus weiterer Folge das Buch entstanden. Ich habe nämlich die Abschlussarbeit auf Anraten meiner damaligen Kollegen im Le Lion einfach mal publiziert. Also ich hatte 400 Exemplare davon aufgelegt, eher ganz billig produziert, also wirklich gar keine Ausgaben da gehabt, weil ja der Druck an sich ja schon teuer ist. Und diese 400 Stück wurden dann relativ schnell in so 5 Monaten über Amazon und so Bourbonbuch-Roadshows verkauft. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es ist ein Interesse da, auf Deutsch wirklich eine tiefgreifende Recherche zu haben, auch über den amerikanischen Whisky, der ja auch nicht das beste Ansehen genießt, wenn wir auch sicher noch darauf zu sprechen kommen, deswegen auch ein Bekenntnis. Und dann habe ich 3 Jahre dran gearbeitet. Also so schließen sich dann diese ganzen Kreise. Also.
Es ist übrigens spannend, dass du gerade dieses Barrel-Sweating oder Cask-Sweating angesprochen hast. Das ist so ein Kapitel, wusste ich jetzt gar nicht, dass es deine Abschlussarbeit war. Das habe ich gar nicht gelesen. Aber das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dein Buch jetzt nicht gelesen, wie ich normalerweise ein Buch lese, so von vorne nach hinten. Sondern ich bin immer mal wieder irgendwie in Kapitel reingesprungen. Mhm. Ne? Also wir haben hier im Podcast ein Woodford Reserve Double Oak drin gehabt. Da habe ich mir natürlich das Kapitel durchgelesen, wo Woodford mit drin war. Und so immer, wenn ich mit irgendwas Berührung hatte, habe ich mal halt die jeweiligen Kapitel rausgesucht. Also andersrum, die ersten 100, also diesen ersten Teil, den technischen Teil, den habe ich mir so am Stück durchgelesen. Aber gerade dieser Marktplatzteil, wo es um die einzelnen Destillerien und Companies geht, da habe ich mich so selektiv so quer reingelesen.
Dafür aber kann man sie auch gut verwenden. Also der Marktplatzteil ist ja wirklich auch das Größte, sage ich jetzt mal, in dem ganzen Buch. Also da zum Schluss gibt es ja noch die Geschichte mit dem Fasshandel und dergleichen. Aber der Marktplatzteil ist der Größte. Was ein bisschen schade ist im Nachhinein, also ich hatte auch einen Index eingeplant am Ende und das haben wir auch gemacht. Nur dann am Ende ging es bei der Druckerei, dass die gesagt haben, hey, diese letzten 4, 5 Seiten, die können wir schon machen. Allerdings müssen wir dann einen neuen Bogen starten, einen neuen Offset-Bogen. Und das hätte nochmal, ja, ist jetzt auch nicht die Welt, aber es hätte auch nochmal 1.600, 1.800 Euro extra gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, wegen diesem Index soll man den machen, soll man nicht machen und so hin und her. Aber wenn es eine zweite Auflage gibt, dann wird er auf jeden Fall auch noch einen Index enthalten, damit man einfach, so wie du das gerade beschrieben hast, noch viel besser nutzen kann, dass man sagt, okay, man liest gerade was, weiß nicht, von Samuel Bronfman oder eben von Double Oak oder von Cask Barrel Sweating, dass man dann einfach gleich hinkommen kann. Aber das sind so Sachen, da war am Ende der Produktion, wo man dann hin und her überlegt und ich habe gesagt, na, wir machen das jetzt nicht rein aus Kostengründen und vor allem auch wegen Buchbindungsgründen. Und wenn man einen gewissen Überblick hat und so weiter, kann man ja trotzdem die Sachen finden.
Genau, also die fehlende Indexierung ist für so einen faulen Menschen wie mich auch das Einzige, was ich als Manko so an dem Buch wirklich finden würde, weil also da habe ich am Anfang, also man muss einmal verstehen, wie dieses Buch aufgebaut ist und sich ein bisschen auskennen, dann findet man die Sachen auch, da hast du schon recht. Von daher kann man da auch drüber hinweglesen, hat mich jetzt nicht gestört. Bequemer ist es natürlich schon mit so einer Indexierung, da hast du recht.
Ich bin auch ein Freund ja von Indizes, ich weiß gar nicht, aber auf jeden
Indizes.
Fall. Indizes. Indizes, ja. und aber es ist ein Großprojekt, vor allem dieser ganze Druck ist so weiter. Das ist halt, dass man einfach mal schnell mal halt 22.000 Euro investiert in diesen Druck. Und ich bin da so happy, was da rausgekommen ist, weil man weiß ja nicht, hat man jetzt diese Druckdateien richtig, hat man da diesen Fehler, hat man vielleicht einen Rechtschreibfehler gleich auf der Titelseite oder was auch immer. Das heißt, da ist das mit dem Index so ein kleiner Wermutstropfen, aber alles zusammen ist es gut geworden und deswegen ja auch die Auszeichnung und dergleichen. Und ja.
Ja, ich kann auch als neutrale oder wir als Dram Good als neutrale Instanz für unsere Zuhörer. Ne? Das ist wirklich unabhängig jetzt mal vom Inhalt, den ich auch fantastisch finde. Es ist einfach haptisch ein sehr schönes Buch. Es ist ein Hardcover. Es fühlt sich extrem wertig an. Es ist schön gestaltet. Es macht doch einfach Spaß, es in die Hand zu nehmen. Ne? Also das ist da, also da hast du auf jeden Fall, was jetzt die Druckvorlagen und diese ganzen, die Gestaltung und die Art, wie es gemacht ist, hast du da auf jeden Fall, glaube ich, alles richtig gemacht. Das ist schon wirklich richtig definitiv. Schön.
Sehr schön. Und vor allem, was wichtig ist, dass wir mal auf Deutsch was haben, weil ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich auch eine größere Spiritosenbuchbibliothek haben. Und wenn ich die mal so durchscanne, rüberschaue, da ist halt fast alles englischsprachig. Gell? Also es gibt ein paar gute Sachen. Also ich finde zum Beispiel das Rumbuch von Pascal Kehlin vom JB Labatt in Zürich, das finde ich sehr gelungen. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal darüber schaue, vielleicht noch so das eine oder andere Cocktailbuch, so Cocktailien oder so, aber sonst der Rest ist halt alles Englisch, muss man schon sagen, ja.
Ja, zum Großteil definitiv. Es gibt so ein paar nette Übersichtswerke, die aber ja auch nicht tiefgreifend sind, die dann auch auf Deutsch sind. Geistige Getränke oder so gab es noch.
Whisky-Atlas zum Beispiel von Dave Broom, würde ich mal sagen, genau.
Der ist wunderbar, den gibt es auch in Deutsch, genau. Ne?
Den gibt es auch in Deutsch, auf jeden Fall. Das ist eines der erfolgreichsten Whisky-Bücher aller Zeiten wahrscheinlich, ja.
Ja, der macht Spaß. Und zuletzt kam ja auch das Buch zum Irish Whisky raus, das ist auch nicht schlecht. Und das ist jetzt auch in Deutsch verfasst.
Von der deutschen Autorin.
Ja, genau. Von
der Daniela Brack, genau. Die, da können wir vielleicht auch wieder in Freiburg, die auch in Freiburg wohnt oder am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg. Und wir kennen uns natürlich persönlich. Also es ist so, dass nachdem das Bourbon-Buch halt eben so, noch nicht, wo es fertig war, aber es mal gesehen hat, dass das recht erfolgreich werden könnte oder haben mich auch die vom Irish Food Board kontaktiert und die Idee ist auch sowas über irischen Whisky zu machen. Dann hat die Daniela ihr Buch gemacht und dann habe ich gesagt, okay, passt. Das Thema Irish Whisky werde ich jetzt mal ruhen lassen, weil in dieser Kategorie ja auch so viel passiert. Also gerade in Irland, die Destillerien, ich glaube, da sind jetzt schon über 30 Destillerien, die da rum sind. Und die große Geschichte dahinter, also das habe ich mir mal vorgenommen, in ein paar Jahren anzugehen, weil das ist auch eine Whisky-Kategorie, für die ich große Sympathie hege, muss ich sagen. Ja, und das Land sowieso.
Dito, ja, da passiert sehr, sehr viel gerade, ne? Und ich glaube, es ist dann auch interessanter noch, wenn man das wirklich ein bisschen ruhen lässt jetzt, wenn dann auch noch ein paar mehr Brennereien wirklich ein paar ältere Whiskys anbieten können, wo man dann auch sagt, okay, nicht nur 2-3 Jahre, dass man so am Anfang steht, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mit Reifung dann schauen kann, was macht denn auch das Alter mit den verschiedenen Abfüllungen der neuen Brennereien?
Auf jeden Fall. Oder dass zum Beispiel auch so große Brennereien wie jetzt Tullamore zum Beispiel, die sind ja auch noch nicht wirklich am Markt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt der aktuelle Tullamore Dew, ob der schon Whisky von Tullamore enthält, also von der neuen Destillerie von William Grant. Kann sein, muss nicht sein, ich weiß es gerade nicht. Aber da passiert ja auch extrem viel. Bei Teeling ist ja auch erst so, dass jetzt mit dem Single Pot Still ja auch erst die ersten wirklich gereiften eigenen Whiskys auf den Markt kommen. Wobei ich da finde, dass wirklich ein bisschen Reifung, das fehlt denen auch noch ein bisschen, das merkt man auch. Aber grundsätzlich ist das schon eine tolle Entwicklung in Irland auf jeden Fall. Also Irland versuche ich auch einmal das Jahr zu kommen, aber habe ich eben jetzt 2019 mal nicht geschafft. Das letzte Mal war ich 2018 war ich das letzte Mal dort auf der Whisky Life in Dublin.
Ja, da fallen mir noch ein paar mehr Themen und Länder ein, über die es noch gute Bücher geben könnte.
Ja, tatsächlich. Also das nächste Projekt für mich war das Thema Cognac, muss ich sagen. Einfach mal jetzt ein bisschen vom Whisky wieder weg. Und das wird das nächste Buchprojekt, wo ich mich widmen werde. Aber wie gesagt, gerade so ein bisschen in diesem Corona-Flow, es ist schon was weitergegangen. Also es ist auch schon was da, auch mehr, als was es sich für jetzt vielleicht anhört. Aber irgendwie ist der Drive verloren gegangen. Ich muss da, glaube ich, mal hinfahren, dass das wieder losgeht.
Der ganze das klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil ich glaube, zum Thema Cognac gibt es auch nicht so sehr viel guten Lesestoff auf Deutsch.
Leider nein. Und ich habe mich halt da ein bisschen wieder eingelesen, eben zur Vorbereitung für die Weinakademie auch. Also es schaut ganz gut aus, dass ich dort künftig den Fachbereich Spiritosen unterrichten darf. Das heißt, ich werde da, das kann man sich jetzt nicht so wie eine Uni vorstellen. Das heißt, man hat dort einfach ein paar Kurse im Jahr, die man dann betreut. Und da haben wir gedacht, okay, im Lockdown jetzt das Thema Cognac wieder mal einlesen, habe da meine Bücher hervorgekramt und dann haben wir auch gedacht, boah, eigentlich ist das schon ein bisschen veraltet und auf Deutsch gibt es auch nichts. Hey, das wäre ja prädestiniert als nächstes Projekt, auf jeden Fall, ja.
Zumal ja auch Cognac als auch Armagnac gerade so ein, naja, zumindest unter den Single Malt Genießern irgendwie auch so ein kleines Hoch erleben. Ne? Man sieht jetzt immer wieder Abfüllungen aufploppen, wo im Endeffekt eigentlich unabhängige Abfüller, die für Whisky bekannt sind, jetzt auf die Schiene auch so ein bisschen mit umswitchen Einfach, weil es auch so eine kleine Preisfrage ist. Das kriegt man inzwischen natürlich wahnsinnig gute Qualitäten noch zu sehr, sehr attraktiven Preisen. Und es schmeckt halt auch einfach unfassbar gut, ne?
Also mehr bei Armagnac wahrscheinlich, oder? Weil bei Cognac ist schon so, dass es preislich, preislich, würde ich jetzt mal sagen, ist eine der Argumente, die nicht für Cognac sprechen, weil die Dinger ja wirklich hoch gehandelt werden. Und aber vom Geschmack auf jeden Fall. Es ist ja immer so, was für ein Typ Whisky-Trinker du auch bist, würde ich sagen. Also ein Eiler-Whisky-Trinker, ein Cask-Strength-Whisky-Trinker, der hat mit so einem weichen Cognac meistens nicht so eine Freude, sage ich mal. Gell? Aber die Geschmäcker ändern sich ja auch total. Es gibt ja viele Leute, die einfach mal mit dem Brachialen anfangen und dann jetzt wieder sagen, ich brauche jetzt wieder aber eine komplett andere Geschichte. Und da treffen die ja voll rein, finde ich sogar. Also auf jeden Fall. Und es ist einfach eine vielfältige Industrie. Sie haben halt in den letzten Jahren ihren Fokus auch mehr nach Amerika und Asien verlagert. Aber dennoch ist Europa jetzt auch ein nicht unwichtiger Markt, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt sogar eine Cognac-Messe in Norwegen, wenn ich die richtig gesehen habe, dass da eine gibt, die da regelmäßig stattfindet. Und werde ich in einem Jahr vielleicht noch mehr berichten wissen, wenn wir dann es wieder mal zusammensetzen sollten.
Das klingt gut. Schön. Nochmal zurück zum Thema Bourbon oder zum Thema deines Buches. Es gibt ja, also wenn man so guckt in die Rezeption von Whisky in Deutschland, dann habe ich immer das Gefühl, die Bar liebt den Bourbon oder den amerikanischen Whisky, aber der Whisky-Genießer, der Whisky-Trinker, der will Single Malt, idealerweise aus Schottland. Woran liegt das? Was meinst du?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich auch auf den Messen auch oft so. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Stadt jetzt drauf an. Also ich sage jetzt mal so eine Stadt wie München, wo Leute wie Mike Werner mit seinem, der Whisky-Lampenladen oder sowas, wo er sehr viel Aufbauarbeit geleistet hat für amerikanischen Whisky, da ist es ein bisschen weniger. Aber tatsächlich ist es schon noch so, dass du Leute hast, die sagen, hey, beleidige mich nicht, ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. Ja? Jetzt kann man sagen, das liegt an Jim Beam und Jack Daniels, weil da lange Zeit nichts anderes gegeben hat. Mag sein, dass das einfach ein Thema ist, weil Jim Beam war, ich weiß nicht, ob es noch immer ist, der meistverkaufte Whisky generell in Deutschland. Und dass daher vielleicht das Image kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche schottischen Standard-Whiskys und ich habe daneben halt einen Jim Beam White Label oder Jack Daniels Old Number 7, na klar gefallen mir da die Schotten besser. Ja? Ein bisschen geändert, glaube ich, hat sich das durch die Preispolitik, weil der schottische Whisky, vor allem Single Malt, halt dann noch teurer geworden ist und gleichzeitig halt auch coole amerikanische Whiskys zu uns gekommen sind. Also man muss jetzt immer sagen, das ist unterschiedlicher Stil. Das ist jetzt nicht direkt miteinander vergleichbar, aber trotzdem, wenn man häufig Spiritosen degustiert, dann kann man da schon erkennen, dass das eine gewisse Qualität hat. Und bei den Bars kann ich es einfach ganz einfach beantworten. Die ganze alte historische Cocktailkultur beruht natürlich hauptsächlich nicht nur auf Gin und so Sachen und Cognac, sondern eben halt auf Bourbon und Rye Whisky. Dadurch, dass die Barkultur halt extrem stark Amerika geprägt ist, ist da einfach schon ein Riesenkanon da. Und sie funktionieren auch super. Ob das jetzt in geschüttelte Drinks mit Zitrus ist, wie ein Sour, ein Smash oder gleichen, oder gerührte Old-Fashioned Manhattans oder auch die Highballs. Also wie von Jörg hat ja letztens, Jörg Meyer in eurem Podcast gesagt, der Horse's Neck, Rye and Dry und so Sachen. Es ist einfach einmal, um es runterzubrechen für mich, der amerikanische Whisky ist der unkompliziertere, aber auch so ein bisschen der Joviale, also und nicht so der Mann, er hat nicht so die Manieren, sage ich jetzt mal. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, wieso er so oft belächelt wird. Und mich stört es dann, wenn es dann arrogant wird, wenn man dann halt einfach sich darauf überhaupt nicht einlassen möchte und einfach sagt, was wollt ihr denn überhaupt? Ihr habt auf der Whisky-Messe gar nichts zu suchen. Und solche Leute gibt es. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und mal hat man dann mehr Humor, wie man darauf reagiert. Und manchmal sagt man sich, okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, freundlich zu sein.
Das glaube ich. Ja, das ist wirklich so, ne? Man hört das auch oder man liest es ab und zu in Foren oder so, dass das wirklich so abgetan wird, als wäre das ein minderwertiges Produkt, was ja absolut nicht so ist.
Es ist jetzt so, dass jetzt bei diesen ganzen Facebook-Gruppen, die es jetzt da gibt im Whisky-Bereich, da hat man jetzt schon auch öfter mal, dass jetzt auch im Bourbon besprochen wird. Auch finde ich jetzt auch mit, kommt mir vielleicht nur vor, auch zunehmend etwas positiver. Und aber was auch interessant ist, fürs Whisky-Buch habe ich dann auch zum Beispiel Facebook-Werbung geschalten, also wo man dann halt eben so Zielgruppen definiert, Whisky-Liebhaber und dergleichen, die dann auf Facebook eine Werbeeinschaltung bekommen. Und da gibt es natürlich schon manchmal ein paar heftige Leute, die darunter kommentieren. Also was immer häufiger passiert, dass Leute sagen, hey, cooles Buch, kenne ich schon, sehr empfehlenswert, toll. Und drunter steht dann wer, was mit diesem Trump-Feuerwasser kannst du mich jagen? Das ist kein Whisky und so weiter. Was natürlich total falsch ist. Ich sage halt immer, schau mal, die Amerikaner, die Kanadier, die machen seit über 200 Jahren Whisky. Und zwar auf einem sehr breiten Industrie. Und jetzt ist die Frage, wenn die jetzt nur Blödsinn erzeugen würden, dann hätt's die doch nicht jetzt noch, die gäb's ja heute nicht mehr. Und allein das schon. Also man denkt auch immer, hey, das hat keine Historie und so weiter. Das ist totaler Blödsinn. Also wir sind jetzt im 18. Jahrhundert, wo wir da zurückgehen können, auf jeden Fall, ja.
Du hast da vorhin Jim Beam und Jack Daniels Standards genannt, so als das, was man, was der geneigte, qualitativ hochwertige Single Malt Trinker so als Bourbon sieht. Ich könnte da genauso gut umdrehen und sagen, für mich sind das, was die Schotten machen, ist Jack Daniels,
Johnny Walker.
Johnny Walker und ähnliches. Also auch die haben natürlich Qualitäten, die irgendwo in diesem 10, 15 Euro Bereich liegen. Und da möchte ich jetzt auch nichts von trinken.
ganz genau. Und ne? Jim Beam und Jack Daniels erheben ja auch nicht den Anspruch, dass sie sagen, das soll jetzt der Pure Whisky sein. Also die erwarten ja auch gar nicht, sie sagen, hey, das ist unser Top-Produkt. Nee, das ist 4 Jahre und ein Tag alt. Also das ist der Minimumlagerung, die für einen Straight Bourbon oder Tennessee Whisky ohne Altersangabe halt vorgeschrieben ist. Gell? Und dafür gibt es ja andere Sachen. Deswegen gibt es ja auch einen Booker's oder einen Knob Creek oder einen Jack Daniel's Single Barrel für sowas. Ganz genau. Und, was vielleicht auch noch ein Thema, fällt mir gerade ein, die Amerikaner haben halt auch ein Brennverfahren wie die Kolonnendestillation mit anschließender Doubler Thumper Destillation, wo du einfach auch günstiger produzieren kannst. Das heißt, sie ermöglichen das auch. Gleichzeitig ist die Destillation aber auch auf 80 Volumenprozent beschränkt. Das heißt, beim Grain Whisky gehe ich auf 95 Volumenprozent, wenn ich jetzt die Johnny Walker Beispiel jetzt bemühe. Das geht bei den Amerikanern zum Beispiel mal nicht. Und der große Debatte ist halt wegen den gebrauchten oder neuen Fässern. Also bei den gängigen amerikanischen Whisky-Stilen hat man immer diese neuen ausgekohlten Eichenholzfässern seit 1938, wenn ich richtig im Kopf habe, vorgeschrieben. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ich mag es oder ich mag es nicht, sage ich jetzt mal. Aber ist ja okay.
Ja, definitiv. Das war jetzt auch gar nicht so gemeint. Ne? Ich bin aber auch eher derjenige, der sagt, alle Welten bieten halt in der Regel auch irgendwo schöne Seiten. Ne?
Genau.
Ob es Cognac ist, ob es Armagnac ist, ob es Rum ist, ob es Tequila ist, was auch immer. Da gibt es natürlich irgendwie die beim Tequila jetzt die mit dem roten Hütchen drauf, wo du in der Regel nichts als, da hast du nichts als Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ne? Aber auch da gibt es natürlich wunderbare Spirituosen. Ne?
Also ich glaube, die Grundqualität bei Whisky ist generell nicht schlecht. Also wenn ich jetzt mal denke an die Grundqualität bei Tequila oder sage ich jetzt mal, ja. Da sind wir bei, oder bei Rum auch, da glaube ich, sind wir bei Whisky echt gut unterwegs, weil auch die, okay. die verschiedenen Länder auch ganz gute Basisregeln haben. Also für die günstigstmögliche Qualität ist eigentlich die Regelwerk eigentlich schon so, dass das eigentlich schon ganz gut ist. Und dieser Titel, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, war natürlich in diese Richtung gewählt, weil so ein Titel, da denkt man ja Wochen, Monate lang, bis man da endlich was Gescheites hat. Und da wollte ich halt auch immer ein bisschen da einbauen, dass der Bourbon, dass ich auch für den eintrete. Also, dass ich auch mich da hinstelle als Thomas Domenik und sage, hey, ich stehe dahinter. Das ist etwas, was kein Scheiß ist, genau. Und viele, viele, viele Hintergrund halt hat, ob das jetzt die technischen Geschichten sind oder auch diese ganze Historie, auf die man da zu sprechen kommt.
Jetzt ist es ja so, du hast ja auch gesagt, es gibt viele große Unternehmen und auch einen Haufen kleine. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 2200 Destillerien oder sowas mittlerweile angekommen, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, in den USA.
Müssten vielleicht schon mehr sein.
Ich weiß auch nicht, wie alt meine Zahl ist. Ja, das kann gut sein. Wir haben, der Tim kennt den Frank auch, der für Alba-Karten, wie heißen die, Alba-Verlag?
Alba-Collection.
Alba-Collection, die stellen diese Destilleriekarten her. Und
brutal, gell?
Den Frank, den kenne ich von den Messen dort und der ist auch im Forum, wo wir aktiv sind, viel unterwegs. Und mit dem schnacke ich immer, wenn in Trebsen die Messe ist, da treffe ich den immer. Und der sagte, es gibt ein Wachstum, weil viel, viel mehr gegründet werden, als wieder aussterben oder sterben oder pleite gehen. Aber es ist ein relativ hoher Anteil auch, der die ersten 2 Jahre nicht überlebt von denen, die neu gegründet werden in den USA. Geld aus, geht ihnen das Geld aus, was weiß ich, die Leute wollen den Moonshine nicht kaufen oder irgendwas, auf jeden Fall ist da so viel Bewegung drin, dass die mit ihren Karten da auch gar nicht hinterherkommen. Ne, das ist total verrückt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Es ist halt so auch die Frage, was möchte man abbilden? Also so eine Karte will natürlich versuchen, alle Destillerien abbilden. Das war jetzt von meinem Buch jetzt von Anfang an nicht der Wunsch, das zu tun. Mir ging es darum, um auch die ökonomisch relevanten am deutschsprachigen Markt abzubilden, beziehungsweise von denen ich glaube, die es bald werden könnten. Deswegen gibt es ja auch ein eigenes Kapitel zu Luxco zum Beispiel, eine Firma, die man noch nicht so am Radar hat hier. Aber die verschiedenen Bundesstaaten, also ich glaube ja mittlerweile ist Kalifornien ja Nummer 1 bei den Destillerien und New York Nummer 2, also es ist keineswegs Kentucky. Wenn man jetzt aber wieder Richtung Whisky-Mengen geht, also Richtung Output, dann ist es natürlich wieder diese Kentucky-Tennessee-Indiana-Nummer, weil Destillerie heißt ja nicht Whisky-Destillerie gleichzeitig. Du hast ja eh schon gesagt, Moonshine oder auch Liköre, Gin, das sind noch so Sachen, wo die Leute sich versuchen, ein Bild rüber zu retten. Und es ist ja auch immer die Frage, was will die Destillerie erreichen? Wollen sie einfach ein lokales Publikum ansprechen? Wollen sie einfach die Destillerie in einer bestimmten Region sein? Ja, dann wird die ja nie nach Europa kommen. Wahrscheinlich nicht einmal in die nächste Metropole oder sowas. Das heißt, die Destillerie hat sich bewusst für sowas entschieden. Vielleicht auch eine Kombination mit einer Gastronomie und so weiter und so rum. Was es aber sehr wohl gibt in den letzten Jahren, das hat man gesehen, es gibt erhebliche Investitionen von Großkonzernen, die bis jetzt noch nicht am amerikanischen Whisky-Markt teilgenommen haben oder jetzt länger nicht mehr. Ich denke da zum Beispiel an Pernod Ricard, die diverse kleine Firmen übernommen haben. Ich denke, also zum Beispiel Rabbit Hole haben sie übernommen, das ist eine relativ große Destillerie, ich glaube in Louisville. Sie haben auch Smooth Ambler übernommen und noch eine dritte, die mir jetzt so spontan nicht einfällt. Also das heißt, da ist was da. Mhm. Aber dasselbe gilt auch für Bacardi oder die Stoli Group mit Kentucky Ole oder Constellation Brands. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Interesse da und gleichzeitig machen die anderen Firmen halt auch, dass die jetzt langsam auch gereife Destillate bekommen. Also ich denke da halt an diverse Mikrodestillerien oder so Destillerien, die so semi-groß sind, die halt auch bewusst auch für den Export oder für den nationalen, für amerikaweiten Konsum produzieren. Und da war es natürlich auch eine Frage, auch bei Alba Import war da auch eine Kritik vorhanden vom Herrn Hirst zum Beispiel, der ja der Geschäftspartner da ist, dass halt eben diese ganze Mikrodestilleriendichte in meinem Buch nur sehr am Rande vorkommt. Also ich glaube so 16 Seiten oder so. Das war gar nicht mein Anspruch und es ist auch meiner Meinung nach im Buchformat auch nicht möglich, weil wie du schon sagst, oft ist da in 2 Monaten gibt es die Destillerie schon gar nicht mehr.
Ja, es gibt ja so ein paar, die irgendwo auch hier in Europa Furore machen, wie Balcones oder sowas. Und wenn man hier von denen hört, dann kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich auch dann irgendwann so eine Stabilität haben, dass es die auch in 5 Jahren noch gibt. Ne? Aber du hast schon recht. Aber
Balcones ist aber auch schon sehr Spezialistenwissen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du auf einer Whisky-Messe mal fragst, ob sie Balcones kennen, also eine Destillerie aus Texas, die Whisky, aber auch Brandy und so herstellen, dann wirst du, glaube ich, nicht so viele finden. Auch teilweise Leute, frag mal jemanden bei Maker's Mark am Jim Beam Stand oder sowas, ob die das kennen oder bei Buffalo Trace. Also ich glaube, das ist schon sehr Spezialistending. Aber ganz genau so etwas oder James E. Pepper oder Catoctin Creek oder Few, da gibt es so viele. Also ich habe jetzt vom Discus, also vom American Spirits Distilled Council, habe ich jetzt vor Weihnachten so ein Tasting-Set zugeschickt bekommen, so 18 verschiedene Proben, weil ja dieses Jahr der Bar-Konvent in Berlin nicht stattfinden hat können. Und die habe ich auch durchprobiert und da waren 4 richtig gute dabei und der Rest war halt in der Blindverkostung, also wirklich von der Bewertung her sehr, sehr schwierig. Aber allein, dass es die gibt, sieht man, dass diese Firmen ja auch auf den europäischen Markt kommen wollen. Und genau das sollte ja auch ein deutschsprachiges Buch ja auch abdecken. Und die Frage ist immer ein Buch, also ich verkaufe es jetzt seit Juni 2019. Und das Buch soll ja auch noch in 5 Jahren einigermaßen aktuell sein. Und deswegen habe ich dieses Thema der Mikrodestillerien einmal ein bisschen ausgespart. Also mir ging es halt auch lieber über andere Sachen zu schreiben. Vielleicht auch so ein bisschen über diese Praktiken der NDPs, also wo halt Marken so tun, als ob sie ihre eigenen Produkte haben, aber eigentlich aus einer anderen Destillerie stammen und so weiter. Aber komplexes Thema, steht dann alles im Buch drinnen. Generell lässt sich sagen, dass die amerikanische Spiritosenszene momentan wahrscheinlich weltweit die kreativste ist. Ich glaube, das kann man einwandfrei sagen, was auch an den Gesetzen dort liegt, die auch oft einmal ein bisschen loser gehalten sind, genau.
Ja, nicht nur Spirituosen, ne? Also auch der ganze, also im Endeffekt hängt das wahrscheinlich unmittelbar zusammen. Wir haben irgendwie diesen Craft Beer Boom und gleichzeitig die Micro-Distilleries auf verschiedenen Levels. Natürlich wenn da Kreativität walten kann und auch die Gesetze so geregelt sind, dann passiert das ja auch. Und die Leute in den USA sind ja sowieso schon von Haus aus sehr auf Selfmade im Endeffekt gepolt, ne?
Super Vergleich und vor allem dieses Wirtschaftsverständnis ist auf jeden Fall auch einer der Argumente. Ich schätze auch Regulierung ist in Amerika in den meisten Bundesstaaten auch ziemlich tough. Also das ist gar nicht mal das Argument. Ich habe jetzt gerade so mal gedacht an so die österreichische oder deutsche Behördenmentalität, aber eigentlich wird die ja drüben noch ein bisschen kräftiger sein mit den ganzen noch von der Prohibition bestehenden Gesetze teilweise in verschiedenen Landesteilen. Ich habe jetzt eben gerade, es passt gut jetzt zur Aktualität rein, ich habe gerade für den Highland Herald, also eine Whisky-Zeitschrift, einen Artikel vorbereitet für die nächste Ausgabe. Und da ging es um die 9 regionalen Whisky-Stile, die es in Amerika gibt. Also abseits des Tennessee Whisky gibt es mittlerweile auch zum Beispiel Missouri Bourbon oder in New York und in Texas versuchen sie auch so bestimmte Kriterien aufzustellen, um einen Art regionalen Stil zu entwickeln. möchte es gar nicht mal, muss es gar nicht mal so mit Details sein, das kann man da im Highland Herald nachlesen. Aber das ist auch zum Beispiel eine spannende Entwicklung. Die hätte es vor 15 Jahren auch nicht gegeben, auf keinen Fall. Also da sieht man, dass ein Bemühen da ist, sich da einfach gescheit zu positionieren.
Das heißt, um das zu verstehen, die kreieren quasi regional eine Art der Herstellung oder eine Produktionsweise oder eine Geschmacksrichtung oder irgendwas, was sie quasi eint, um daraus irgendwie so einen regionalen Markenkern zu entwickeln? Oder?
Das ist richtig. Also es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Whisky-Etikett habe wie Colorado Bourbon, dann würde das bedeuten, ich habe einen Bourbon, der in Colorado destilliert wurde, ja. Und bei Missouri Bourbon wiederum haben sie gesagt, nee, wir machen da eine eigene, strengere Regelung. Das heißt, ein Missouri Bourbon muss die normalen Auflagen eines Bourbon Whiskys erfüllen. Es muss aber in Missouri sowohl eingemeischt, destilliert, gelagert, als auch abgefüllt werden. Das heißt, ich darf da nicht mit den Fässern irgendwie rumfahren und irgendwo anders hin das bringen. Es muss aus Mais sein, der in Missouri angebaut wurde. Also auch so eine Regionalität, die wir sonst eben nicht haben. Und es muss in Fässern gelagert werden, die in Eiche lagern aus Missouri und die in Missouri fabriziert werden. Sprich, da hat man versucht, einen wirklich regionalen Stil reinzubringen. Das geht natürlich im Falle von Missouri etwas leichter, weil da mit Independence Dave eine der wichtigsten Küfereien eine Produktionsstandorte hat. Aber das ist so ein ganz typisches Beispiel. Und dasselbe ist dann auch vergleichbar beim Empire Rye. Die haben sogar auch ein etwas klein, also der ist in New York, ein Rye-Stil, den sie da gemacht haben. Der hat auch einen Rohstoffbezug zum Bundesstaat. Und die haben auch eine eigene Regelung für den Barrel Entry Proof, also für die Menge, wo den Alkoholgehalt, mit dem der Whisky ins Holzfass gelangen darf. Also das heißt, die versuchen da jetzt gerade so ein bisschen regionale Stile zu entwickeln. Genau. Und wahrscheinlich wird der Tennessee Whisky so ein bisschen als Vorbild dienen, weil die haben es ja wirklich geschafft, einen weltweit bekannten Whisky-Stil zu entwickeln. Der natürlich von Jack Daniels vordergründig vorangetrieben wurde. Aber jetzt profitieren viele davon.
Ja, das ist quasi eine Marke geworden, natürlich. Das nutzen sich ja dann einige, das stimmt.
Genau, und wenn man jetzt den Wein wieder hernimmt, man hat ja diese verschiedenen AOCs oder so, also die, in Europa, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Chianti Classico und der schreibt das und das vor. Oder ich habe einen Rioja und der schreibt das und das vor. Und so genau wird das in der Whisky-Welt jetzt nicht sein, weil man muss sich ja immer auch einig werden. Also diese Staaten, also da ist ja oft so, dass dann so 20, 30 Betriebe da mitsprechen, was das sein soll. Und dann muss das ja auf bundesstaatlicher Ebene oder in Form einer Vereinigung, einer Qualitätsvereinigung, dann in Gesetzeswerk kommen. Und da muss man natürlich schauen, haben wir überhaupt etwas, was uns einzigartig macht? Weil jetzt einfach nur ein Marketing-Ding zu machen, das ist ja auch nicht wirklich zielführend.
Cool. Ja, spannend.
Ist jetzt das aktuellste Mal, wo ich jetzt das letzte Wochenende gearbeitet habe, genau. Aber ist jetzt fertig, dachte ich noch.
Sehr gut, dann sind wir mal gespannt, ja.
Ich lese den Highland Herald relativ häufig. Der ist ganz interessant. Ein dünnes Heftchen, aber hat immer wahnsinnig gute Artikel drin. Kann ich auch jedem empfehlen.
Sehr gut.
Wenn wir von den Mikrodistillen zurück zu den Konzernen gehen, ja. bei den Menschen, die jetzt noch nicht so die ganz intensiven Berührungen mit Bourbon oder mit Rye hatten und die sage ich mal, eher vielleicht negative Erfahrungen in der Vergangenheit ihrer Jugend hatten mit Eis und viel Cola, am besten noch aus der Dose fertig gemischt. Was würdest du denen so als Einstiegs Bourbon oder Rye empfehlen, was jetzt preislich nicht so intensiv ist, also wo man halt relativ günstig rankommt, aber was schon eine andere Liga ist als das, was ich gerade nannte an Supermarkt-Bourbons.
Manchmal ist ja so, dass man sagt, der Single-Malt-Trinker, dem gefällt mehr der Rye-Whisky als der Bourbon. Das heißt, das kann ein Zugang sein. dass man sagt, also ein Rye-Whisky hat mindestens 51% Roggenanteil. Also es ist fast immer eine Mischung, wie auch beim Bourbon. Bourbon habe ich halt mindestens 51% Maisanteil, aber der Rest ist von der Herstellung derselbe. Also auch Lagerung in neuen ausgekohlten Eichenholzfässern, bestimmte Destillationshöhen und so weiter. Und beim Rye-Whisky habe ich oft mal die Erfahrung, dass das halt ein Single-Malt-Whisky-Trinker etwas lieber hat generell. Und da ist es so, dass ich sage, der Sazerac Rye ist ein sehr gutes Beispiel. Da muss man aber auch 50 Euro einplanen. Dasselbe würde ich für den Pikesville Rye sagen, der eben von Heaven Hill ist. Und wenn ich aber sage, ich will trotzdem einen Bourbon probieren, finde ich, dass der Four Roses sowohl der Small Batch als auch der Single Barrel mit einem beide einen höheren Rye-Anteil, also da ist mehrheitlich Mais drinnen, aber der Roggenanteil ist halt relativ hoch, dass der sehr gut für den Einstieg funktioniert. Und ich würde eher in solche Richtungen tendieren. Ja, es ist jetzt immer schwierig, also ich versuche im Hintergrund auch so ein bisschen zu überlegen, was hast du vergessen und so weiter. Was auch tolle Whiskys sind, sind jene von Michters zum Beispiel, wo wir mit einem moderateren Alkoholanteil, ich weiß jetzt nicht auswendig, 41-43% rum, sehr viel Geschmack reinbekommen in den Whisky. Da kann ich sowohl den Bourbon als auch den Rye sehr empfehlen. Das heißt, geben tut es genug. Ich finde so ein, wenn man in die Overproof-Richtung geht, ist der Wild Turkey Rare Breed eine unschlagbare Geschichte, weil preislich sehr interessant, ich glaube so Ende 20, Anfang 30 Euro und hat richtig viel Wumms. Also es ist ein richtig schönes, ehrliches Produkt. Und ja, also als Bartender gehe ich da auch immer anlassbezogen vor. Also im One Trick Pony, wo ich in den letzten 2,5 Jahre war, da haben wir einfach eine super amerikanische Whisky-Auswahl mit so 60 Positionen oder so. Und da ist halt die Frage, was willst du machen? Willst du es jetzt in einem Manhattan haben? Möchtest du es pur haben? Ist es der erste Whisky des Abends? Hast du schon viele gehabt? Also die Möglichkeiten gibt es genug, ja.
Aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also erstmal danke für die Tipps, weil ich glaube, das ist, wie du sagtest, für den einen oder anderen. Also man muss schon sagen, ich glaube, der größte Teil unserer Zuhörerschaft, die es hängt zu 95% irgendwie im Schottischen oder vielleicht ja. zu 90% mit ein bisschen Einschlag bei den Iren und dann, was es sonst noch an Exoten ja. gibt. Von daher ist das immer ganz spannend und auch mal von dir als Experten da mal ein, zwei Tipps zu hören. Wir haben, wie gesagt, einen Woodford hier schon verkostet, Double Oak, einen Michters oder Michters, Tim, wie spricht man es richtig aus?
Michters Rye.
Michters. Ja. Michters Rye haben wir probiert. Wir hatten den, jetzt muss ich überlegen, was hatten wir noch?
Da kann ich zwischendurch was zum Michters sagen. Also beim Michters, die Aussprache, ich habe auch am Anfang gedacht, man spricht das Michters aus. Michael und Peter heißt die Abkürzung. Das heißt, der damalige Markeneigner, wie hieß er, irgendwas mit Foreman, dessen Söhne hießen Michael und Peter. Und deswegen Michters, wegen Michael halt.
Ja, wobei, ich glaube, ich habe bei dir gelesen, dass es auch irgendwie nicht ganz mit der Historie so stimmt.
Michters, ne? Richtig.
Das scheint deswegen, mir auch... Das scheint ja auch ein Standardzug zu sein, ne? Dass man sich irgendwelche etwas windig marketingseitig so Historien raussucht, die die etwas versprechen an Tradition, die vielleicht gar nicht so wirklich noch da ist.
Ja, bei Mick, das gibt es eben witzige Anekdote. Also ich habe ein eigenes Kapitel über Mick, das und tatsächlich schreibe ich da halt über, ja, die Vermarktungsmethoden, die nicht immer astrein waren oder so, muss man es mal durchlesen. Es geht halt darum, dass die heutige Firma Michters mit der Destillerie aus dem Jahr 1753, wie es am Etikett steht, 0,0 zu tun hat. Also das war eine Destillerie in Pennsylvania und die haben sich halt einfach die Markenrechte, als sie nicht mehr verwendet wurden, gesichert und so. Das heißt, sie haben die nicht einmal gekauft und da ist halt sehr, ja, eine schwierige Geschichte, sage ich mal. Und ich bin nicht der einzige Whisky-Autor, der da mal näher die Taschenlampe reingeleuchtet hat. Auf jeden Fall hat einer der, also Matt Malyoko, das ist so der Sohn des Besitzers, der BCB, also ein Barkomet in Berlin, hat er gesagt, ja, wir gratulieren zum Buch, aber wir werden es nicht supporten. Weil die Deutsche, die für Deutschland zuständig ist, für Miktas, die Sandra Winters, die hat ihnen das übersetzt und hat eh gesagt, ja, eigentlich passt es eh, also eigentlich eh, aber die haben halt das eher krumm genommen, dass halt da doch eher die Wahrheit halt drinnen steht, so gut als möglich. Und fand ich irgendwie witzig, dass sie gesagt haben, ja, irgendwie schön, aber wir wollen nicht, dass das weiter rauskommt. Aber es ist halt ein Fachbuch und ich, come on, wenn man jetzt ein Fachbuch nichts fachliche Sachen reinschreiben darf, die man auch einwandfrei belegen kann noch dazu, dann ist das beim MIG das natürlich ein bisschen eine schwierige Nummer. Aber man wird wahrscheinlich bei jeder amerikanischen Whisky, also ich versuche ja auch da so ein bisschen so eine Äquidistanz zu allen zu wahren. Und es ist, glaube ich, in jedem Kapitel ist irgendeine Geschichte drinnen, wo die Firma vielleicht nicht so gut wegkommt. Aber bei Jim Beam war ja auch so. Ich habe da irgendwas über Basil Hayden und so, wo es da umgangen ist wegen dieser ganzen Geschichte. Und dann habe ich denen mal auf der Messe gesprochen, haben sie gesagt, das glauben sie nicht. Dann habe ich ihnen das geschickt mit den ganzen Belegen. Und dann sagen sie, aha, okay, was? Jim Beam hat mich übrigens noch nie gebucht. Vielleicht liegt das daran.
Ja gut, ich sag mal, den Leuten von Michtas, den hättest du dann ja auch sagen können, ey, ja. Ich habe keinen Scheck von euch im Briefkasten gehabt.
Warum? Ja, genau. Ladet mich mal ein in die Destillerie und vielleicht wird das dann, so wie Jim Murray.
Ungefähr. Nichtsdestotrotz, die Michtas Whiskys sind ja super, also ich bin wirklich Fan. Also den Rye, hast du ja vorhin gesagt, hatten wir hier schon. Auf den Messen habe ich mal, ich glaube, die haben eine Abfüllung, der Sour Mash.
Ja.
Der war toll. Der Bourbon an sich auch toll. Echt lecker.
Toasted Barrel ist ein großartiger Whisky, aber den gibt es leider recht selten. Und okay. Miktas, mittlerweile haben sie ja eine Destillerie. Also das Thema war ja, dass sie lange Zeit so getan haben, als ob und so. Aber sie haben ihre eigene Destillerie, sie haben ein cooles Produktionsverfahren mit den ganzen Filtrationstechniken, wo sie einfach so wirklich extrem da viel rein investiert haben. Es ist ein cooles Produkt, auf jeden Fall wirklich Respekt. Und natürlich haben die auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch gefunden, weil das ist auch eine von diesen aufstrebenden Firmen. Ich habe jetzt, was ich vorhin war, es gibt auch noch natürlich noch viele so Art unabhängige Abfüller oder sowas oder wie man es vom schottischen Whisky vielleicht bekennt, da gibt es auch schöne Sachen. Also, aber ich glaube vorher, die Produkte, die mir so eingefallen sind, wenn jetzt sage, ich bin jetzt ein Whisky-Trinker, ein Malt-Whisky-Trinker, der eher so die leichten Sachen gerne hat, da finde ich auch eben der Woodford Reserve, den ich gerade gehabt habe, ist eine coole Variante, weil der halt diese Zugänglichkeit, diese Vanilligkeit einfach so schön auf den Punkt bringt, finde ich. Das, wenn ich jemand sage, ich mag diesen Bourbon-Stil nicht, dann ist er nicht richtig. Aber an und für sich ist das schon eine gute Einstiegsnummer. Ja.
Ja. Wir haben in unserem Sample-Set, Olli, ist mir gerade eingefallen, da haben wir doch einen Bourbon auch noch mit drin, und zwar den Bakers, richtig?
Mhm. Bakers 7 Jahre, die alte Version haben wir da noch
drin. Ja gut. Von Jim Beam.
Genau. Mhm. Genau.
Genau.
Auch nicht schlecht. Und was mir an sich auch so noch gefällt, ist der Rittenhouse Rye. Der ist auch top. Wie gesagt, ich bin ja auch eher auf der Single Malt Seite. Ja. Aber den finde ich wunderbar. Der macht echt Spaß. Preis-Leistungs-Verhältnis da, also einfach nur großartig.
Der kostet 28 oder 30 Euro oder sowas, gell?
Ja.
Und ich habe vorher Pikesville als Beispiel genommen. Also Pikesville ist sozusagen der erwachsene Rittenhouse. Also Rittenhouse Bottled in Bond ist jetzt so 4 Jahre alt und der Pikesville ist dann nochmal 2 Jahre älter und hat nochmal 5 Volumenprozent mehr. Sind beides super Whisky und der Rittenhouse hat einen Vorteil, man kann ihn pur trinken, aber man kann ihn auch ohne irgendwelche schlechtes Gefühl in einen Cocktail reinhauen. Also tolles Ding.
Cool.
Du hast vorhin gerade den Begriff unabhängiger Abfüller kurz genannt. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz sozusagen hier dich was fragen, lieber Thomas. Und zwar war vor einer Woche oder vor 10 Tagen ein Artikel im Whisky Advocate. Mhm. Und zwar zu der Company IJW. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Wird hier beschrieben als the most mysterious bourbon producer. Und hier steht, dass die gibt es seit 2016 und die haben sich schon 100.000 Fässer gekauft.
Ich habe den Artikel auch gelesen. Also ich muss sagen, ich habe den Whisky Advocate jetzt nicht regelmäßig jetzt in meinen Feeds drinnen gehabt. Aber ich habe diesen Artikel, super Zufall, auch im Zuge meiner Recherche jetzt zu diesen Missouri und regionalen Whisky-Stilen gelesen. Weil ich war halt auf der Whisky Advocate Seite und da habe ich diese Headline gesehen und die hat mich auch interessiert. Und ich kannte diese Company bis zu diesem Artikel nicht, muss ich sagen. Okay. IJW oder so. Gell?
Ja, genau.
Und ich kannte die nicht. Ich habe die bei meiner Recherche überhaupt nicht, bin ich drüber gestoßen. Und als ich das gelesen habe, 100.000 Fässern, da habe ich mir auch gedacht, alter Verwalter, das ist natürlich eine heftige Nummer schon. Die haben ja, glaube ich, 3 Warehouses eben außerhalb und noch irgendwie 1 auf der Whiskey Row in Louisville und so. Und das soll ein bisschen mehr so Richtung Visitor Center und so weiter werden. Und bei denen ist es ja so, dass die fix keine eigene Destillerie haben, was sie auch sagen, sondern eben mit 5 anderen Destillerien zusammenarbeiten. Und das Spannende in diesem Artikel steht ja wiederum, dass von diesen 5 Destillerien, was sie nicht sagen, aber anhand der Fässer, der Aufschrifte, also dieses Brennzeichen, war eine davon Bardstown Bourbon Company und die andere dürfte, was war denn das? Es war noch eine 2. neuere Destillerie, Wilderness Trail oder irgend sowas, also von denen, die wir auch noch nichts gehört haben, aber da sieht man, dass die etwas größeren neuen Destillerien auch schon für so etwas bereit sind, um einfach mal in ein paar Jahren ein paar 100.000 Fässer hinzubekommen, ja. Also ich habe von denen noch gar nichts gehört, aber sehr spannend, weil die jetzt schon fertigen Whisky haben und ja.
Ja, ist verrückt, ich habe die Fotos auch gesehen, das ist ja wirklich ein Riesen, also die Warehouses, die sehen sowieso abgefahren aus, so dieses Schwarz. Und also insgesamt Wahnsinn, passt irgendwie auch zu dem Image, was da so dann rüberkam, ne?
Genau, also schwarz ist auch, dass diese Sonnenreflexion stärker ist und dadurch man noch mehr heiße Temperaturen reinbekommt. Das ist so der Gedanke dahinter. Aber in dieser Größenordnung haben sich halt in den letzten 10 Jahren einige neue Firmen dort angesiedelt. Und deswegen glaube ich, dass die halt schon einen Einfluss haben werden, wie der amerikanische Whisky in Zukunft aussehen wird. Das heißt, so eine kleine Firma, die halt, weiß nicht, 2 Fässer pro Monat machen, da ist was anderes. Aber hier reden wir von einer ganz anderen Größenordnung.
Ja. Aber so an sich ist das Thema unabhängige Abfüller bei American Whisky in generell, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, aber ist es überhaupt, mir ist es noch nie untergekommen, so großartig. Sicher gibt es so Marken, die im Endeffekt Whisky produzieren lassen, aber ein unabhängiger Abfüller, der im Endeffekt Whisky rausbringt, unter dem Namen der Brennerei schon, aber halt selbst auswählt, wann, wie und was, ist das überhaupt ein Thema?
Also unabhängiger Abfüller ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Bezeichnung, weil das jetzt eher auch diese schottische Bezeichnung ist. Tatsächlich gibt es auch von Cadenheads zum Beispiel auch Abfüllungen von Heaven Hill und so. Ist selten, auf jeden Fall. Drüben ist der passende Begriff des NDP, des Non-Distilling Producer, also jemand, der Whisky produziert oder in dem Fall abfüllt, aber nicht über eine eigene Destillerie verfügt. Und da muss man ehrlich sagen, gibt es einige. Bekannte Beispiele aus der Vergangenheit ist zum Beispiel Kentucky Bourbon Distillers mit Marken wie Willett oder Noah's Mill, Rowan's Creek und dergleichen. Die haben jahrelang Fässer gekauft, anderen Leuten weiterverkauft, selbst abgefüllt und dergleichen. Das heißt, davon gibt es durchaus mehr. Und es gibt mit MGP in Indiana eine Destillerie, die praktisch nur Whiskys macht für andere Firmen. Also die machen einfach den Stoff, die machen den extrem gut. Also das ist auch eine Destillerie mit einer ewig langen Historie, gibt es auch ein Kapitel in dem Buch. Und die sagen aber, Vermarktung interessiert uns nicht oder wir haben unseren Schwerpunkt woanders und verkaufen die Fässer wirklich an anderen. Und dadurch kann es sein, dass es mehrere Marken gibt, die eigentlich alle aus derselben Destillerie stammen. Das heißt jetzt nicht, dass die alle gleich schmecken, weil wir haben natürlich unterschiedliche Altersstufen, wir haben unterschiedliche Alkoholgradationen. Wir können teilweise, wenn ich eine gewisse Größenordnung habe, kann ich in diesen Destillerien auch bestimmen, wie die Rezepturen sind. Ja? Also es sind alle Möglichkeiten da offen. Und für einen Konsumenten ist es, finde ich, aber trotzdem immer nicht schlecht zu wissen, ist dieser Whisky jetzt wirklich von der Firma selbst erzeugt? Das heißt jetzt nicht, dass das qualitativ dann schlechter sein muss, wenn es nicht ist. Ich habe nur ein Problem, wenn eine Firma dann so tut, als ob es ein Rezept gäbe von vor 100 Jahren und dass sie diesen Whisky jetzt eigenhändig da produzieren und noch irgendwie mit einer Großmutterrezeptur und im Endeffekt ist einfach ein im Großhandel erworbenes Fass. Ja, also come on, da braucht man es auch nicht, jemanden da irgendwas vorzumachen. Gell? Und da versuche ich halt zu sagen, so ein bisschen auch eine Art Aufklärung zu betreiben, dass man halt nicht alles gleich für bare Münze nehmen muss. Weil, das ist auch noch wichtig zum Abschluss, in Amerika oft gar nicht mal die Destillerie draufsteht, sondern auch vielleicht einfach nur ein Markenname. Also so ein Elijah Craig, ein Henry McKenna, ein Rittenhouse, ein Larceny, das sind alles Produkte von der Destillerie Heaven Hill. Das muss man halt wissen, wenn es einem wichtig ist. So, aber so viel dazu.
Ja, da bin ich viel zu wenig, wie gesagt, also das ist dann wirklich, da hilft mir auch das Buch dann, da bin ich viel zu wenig wirklich damit vertraut.
Muss man auch nicht, also es ist einfach, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht ist. Also es ist, man hat in Europa eh ein beschränktes Angebot, sage ich jetzt mal, an Whiskys und also es ist ja oft so, man fängt mal an und irgendwann möchte man mehr wissen. Und dann geht man in ein Forum oder trifft sich mit Leuten, geht auf Whisky-Messen. Und eine der Möglichkeiten ist dann halt ein Buch zu kaufen. Und es gibt Leute, die können nicht gut Englisch und deswegen ist es halt eben die deutschsprachige Literatur. Und im Scotch-Bereich gibt es zum Glück schon einige Sachen und eben bei den Amerikanern halt nicht. Und deswegen habe ich dieses Projekt gemacht.
Davon abgesehen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut Englisch kann, aber ich kann schon zumindest ein bisschen sprechen und verstehen und muss auch beruflich öfters Englisch lesen. Aber ich finde es viel, viel angenehmer, wenn du abends auf der Couch liegst und das dann auf Deutsch lesen kannst und nicht
auf jeden Fall
dann auch noch eine halb akademische Leistung daraus machen musst, irgendwie dich zu unterhalten abends.
Ne? Und auf einem schönen Papier, nicht am Bildschirm. Das ermüdet auch schneller am Bildschirm, finde ich. Also ja. Es kann auch mal sein, dass man das Ding sich besorgt und da es dann mal auch ein bisschen rumliegt, weil es halt wirklich auch ein dickes Buch ist, 434 Seiten. Aber irgendwann kommt man dann ran. Und was mir auch immer so ein wichtiges Feedback war von vielen Lesern, dass sie gesagt haben, dass der Lesefluss gut ist. Weil es gibt viele Bücher, wo ich auch im englischen Bereich, wo ich mir denke, ach, das ist so hart zu lesen, da musst du echt so Masochist sein. Und das war mir persönlich auch wichtig, dass das auch dann stilistisch und so, dass man sich da durchhandeln kann. Und das war so eigentlich der Anspruch, den ich daran gestellt habe. Und ja, dürft ganz gut geworden sein. Also die es haben, finden es ganz gut. Und es gibt auch noch ein paar. Also
den Anspruch hast du auf jeden Fall erfüllt, weil das ist genau das, also so wie es mir geht, wie ich das vorhin schon sagte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon ganz gelesen habe, weil ich immer mal wieder in diese Kapitel reingucke. Aber dann in der Regel auch ein Kapitel immer komplett lese. Ne? Also wenn ich dann über Diageo oder über irgendwen anders das aufschlage, dann lese ich mir die 20, 30, 40 Seiten dazu auch durch. Weil die haben
Diageo auch ein sehr spannendes Kapitel. Auch ein sehr spannendes Kapitel, Diageo.
Definitiv, da sind wir auch wieder bei MGP und so. Ne? Also definitiv, ich will nur sagen, da hast du dann sozusagen auch zu, das geht ja immer irgendwie mit so einer früheren Firmengeschichte, dann kommen die Produkte rein, dann kommen so ein paar Storys, dann verfolgst du irgendwo die Art, wie die das erstellen, wie die aufgestellt sind, was sie beeinflusst haben und so, super. Deswegen, der liest dich so ein Kapitel immer so sehr schön weg, so wie so eine Geschichte aus so einem Kurzgeschichtenbuch, so ein bisschen.
Mir haben aber auch Leute gesagt, als Hörbuch wäre es natürlich auch toll, gesprochen von irgend so einem mit einer rauen Stimme. Aber das wäre auch ein großes Projekt. Was wir jetzt gemacht haben, im Juni eigentlich schon, wir haben so ein paar professionelle Whisky-Erklärvideos gedreht und die haben wir jetzt in Verbindung mit Originalbildern aus Amerika, da haben wir die Destillerien was zur Verfügung gestellt, ein paar. Und die haben wir jetzt fertig, eigentlich schon Anfang Dezember fertig gehabt. Aber ich wollte es in der Weihnachtszeit nicht raufstellen, weil es mir einfach da so viel Trubel ist und drumherum. Aber die werden wir jetzt wahrscheinlich Anfang Februar oder vielleicht schon Ende Januar dann auf YouTube stellen. Und das ist auch wieder so ein kleines Steinchen, weil wo man halt sagt, okay, wir machen halt wirklich mal ein Video von einem Kameramann, der das professionell macht, und haben da so 6 Teile gemacht, Erklärung zum amerikanischen Whisky. Leider bekomme ich dafür von den Amerikanern jetzt kein Geld, sage ich jetzt mal. Das wäre natürlich das Beste, wenn man sagt, hey, wir machen da für euch eine gratis Image-Kampagne, auf jeden Fall. Aber natürlich ist das auch um mich als Person, aber auch das Buch und den amerikanischen Whisky generell halt weiterzubringen. Und das wird es dann auf YouTube geben, auf Thomas Domenik auf meinem Account. Aber der ist jetzt noch leer. Aber wie gesagt, in ein paar Wochen reinschauen, da gibt es da ein paar schöne Kurzvideos dann drinnen.
Sehr cool.
Das werden wir tun.
Ich bin gespannt. Wollte gerade sagen, YouTube ist ja auch immer so eine ganz nette Sache auf jeden Fall. Und wenn sie auch noch kurz sind, dann kann man das auch zwischendrin mal mit
YouTube ist ein kurzes Format auf jeden Fall. Also ich meine,
ja,
Podcast ist wieder eine andere Geschichte. Also Podcast ist, finde ich, auch so etwas, was beim Autofahren extrem lässig ist.
Ja.
Und da habe ich es eigentlich am meisten drinnen. Also hin und wieder auch, wenn ich sage, ich bin auf dem Ergometer oder sowas, aber da brauche ich dann was Kurzes. Da ist dann 20 Minuten oder so, dann passt es sehr gut. Aber so zum Autofahren finde ich eben die Podcasts eigentlich immer ideal.
Wir auch.
Ja, man
darüber
weiß
auch sind wir auch so ein bisschen Hörer, dazu gekommen, ne?
Wie ihre Hörer euch konsumieren, gell? Das ist auch nicht so klar, oder?
Ja, wir wissen es ganz gut. Wir kriegen immer relativ gutes Feedback und das ist alles dabei von vielen Außendienstlern, die viel unterwegs sind mit dem Auto natürlich, bis hin zu jungen Familienvätern, die mit dem Kind irgendwie nachmittags spazieren gehen und sich da die Kopfhörer reinknallen. Und es wird relativ viel in Büros gehört. Man merkt das auch. Also wir haben ja unsere Statistiken. Wir laden Sonntag die Folge irgendwie hoch. Und ja. Am Sonntag hören das relativ wenig Leute und dann geht Montag so das Ding hoch es gibt Leute, die dann so Feedback geben, ja, bei uns im Büro haben wir wieder Dram Good gehört am Montag und ja, das ist immer ganz witzig zu hören auch, ne, wo das überall gehört wird.
Genau, und das ist natürlich immer die Frage, also wir reden jetzt ja, glaube ich, schon recht lange und da wird man jetzt wahrscheinlich so einen Podcast jetzt nicht am Abend reintun, also da brauche ich jetzt auch wirklich eine längere Strecke. Oder ich mache in Etappen. Das ist natürlich die zweite Möglichkeit, ja.
Ja, genau. Man kann ja immer wieder reinskippen. Das ist ja das Gute an den Podcast-Apps, dass die merken sich ja sowieso, wo man gerade aufgehört hat. Das funktioniert ganz gut. Ja, aber ansonsten bin ich auch dabei. Also als ich angefangen habe mit Podcasts, habe ich das irgendwie immer abends zum Schlafen gemacht. Ich schlafe nach 5 Minuten ein, das bringt's eh nicht. jetzt inzwischen höre ich es auch so neben dem Homeoffice im Endeffekt oder so zum Saubermachen oder im Auto. Das ist ganz cool, ja, das stimmt.
Stimmt, Saubermachen, das geht auch noch, ja.
Ja. Da eignet sich jetzt das Bourbon-Buch nicht ganz so gut dazu mit Saubermachen, zumindest solange es noch keine Hörbuch-Variante gibt. Aber als Lektüre abends auf der Couch oder am Wochenende, wenn man mal Zeit hat, irgendwie über Mittag oder sowas, ist echt gut, weil man, wie gesagt, man muss nicht irgendwie 100 Seiten am Stück lesen. Man kann sich da auch einfach ein Kapitel nehmen, was einen gerade interessiert oder wo man gerade Berührung zu hat und sich dann da rein lesen und vertiefen.
Es gibt ein Leseband auch, den man dann schön reinlegen kann.
Genau.
Lesebändchen.
Ja, ich habe meins in der Hand und es ist wirklich... Es ist einfach schön. Also auch so nicht nur vom Inhalt, auch von der Aufmachung. Ja. Also ich finde, das zählt auch immer viel mit rein. Ich kann mir das als Hörbuch natürlich anhören und das ist alles ganz entspannt, aber das ist ähnlich wie mit einer Schallplatte, das ist halt irgendwo ein Gesamtwerk.
Und bei sowas hat mir halt wirklich dann wieder die Ausbildung halt geholfen, also halt diese IT-Ausbildung, muss man ehrlich sagen. Also Da kommen dann wieder so Sachen, die man denkt, jetzt als Gastronom, die brauche ich gar nicht so sehr. Und plötzlich, zack, schon ist es wieder ganz interessant, dass man das mal gemacht hat in der Schule oder auf der Universität, ja.
Ja. Ja, ich denke auch, die ganze Herangehensweise ist sicher auch, ne, als wenn man Akademiker ist irgendwo, dass man dann da eine andere Herangehensweise hat. Und das ist ja dann auch ganz interessant zu sehen. Merkt man hier auch sehr an der Tiefe dann.
Ja, ist beim Buch, also ich habe, glaube ich, nein, Hamburg habe ich nicht damit angefangen. Da war ich, wo in Berlin war ich da. Berlin war ich nicht lang, da war ich so ein Dreiviertel-Jahr, aber da, glaube ich, habe ich das Buchprojekt begonnen. Dann in Wien. Und in Freiburg, also es ist auch mit mir mitgewandert. Also es war ja so ein dreijähriger Prozess. Und dann bist du, es hat ein professionelles Lektorat gegeben und ich weiß nicht, wie oft ich selbst durchlektoriert habe. Also ausgedruckt, dann hier ein bisschen im Sommer auf der Terrasse in den Hängesessel gesetzt und dann mit Kugelschreiber durchgegangen und immer wieder, noch nicht zufrieden, noch immer viele Korrekturen und hier fehlt noch was, hier muss ich noch genauer werden und so weiter. Und ja, und dann irgendwann im Februar 2019 oder Januar, gab ich es dann ins professionelle Lektorat und dann war noch ein bisschen Layout. Und ja, und im Ende Mai kamen dann die Paletten geliefert. Also es ist schon sehr spannend. Dadurch, also ich habe ja keinen Verlag, also war das Thema einfach, das ist zu speziell. Das ist für einen Verlag, für einen kommerziellen Verlag nicht interessant. Und ich habe das halt im Selbstverlag dann rausgegeben. Das heißt, es ist so, dass eben ich in Deutschland eine Verlagsauslieferung habe, die Logistik und den Versand in Deutschland macht. Wahrscheinlich habt ihr über die auch das Buch bekommen, außer ihr habt es bei Amazon oder so bestellt. Und aber wenn jetzt eine Bestellung aus Österreich oder aus der Schweiz kommt, dann wickle ich die selbst ab. Dann gehe ich runter in den Keller oder wenn ich nicht zu Hause bin, macht meine Mutter das und dann wird das persönlich aufgegeben. Ist ganz, ganz witzig, ja.
Ja, ich glaube, wir hatten, als ich das Buch bestellt hatte, ich habe das bei dir auf der Website bestellt, da haben wir nochmal kurz irgendwie E-Mail geschrieben. Hast irgendwie geschrieben, ja, ach, sorry, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Es hat überhaupt nicht lange gedauert oder so. Ja. Da haben wir dann nochmal kurz geschrieben gehabt und das war so halt direkt so mit dir geschrieben. Okay, cool.
Ja, es ist ja auch das Beste, über die Website zu bestellen, sage ich mal. Ja. Weil natürlich Amazon ist schon brutal von den Sachen, die dir da abgezogen werden. Also da bleibt dir halt nicht mehr viel, da bleiben dir ein paar Euro. Und einerseits ist natürlich das Persönliche über die bourbonbuch.de Webseite natürlich das Großartigste, weil dann siehst du auch, dass sich da was bewegt, dann siehst du, das sind reale Leute, dann sagst du, okay, jetzt hier jemand aus Leipzig, dann hier jemand aus München, dann hier jemand aus irgendeinem Ort, was du nie gehört hast, dann schaust vielleicht einmal, arbeitet der in der Spirituosenbranche oder was auch immer. Also da kommt man auch oft mal dann auch in Kontakt, ja.
Ja, sehr cool.
Wunderbar.
Haben wir viel, viel gesprochen, ne?
Ja, doch, gut, hervorragend. Spannende Dinge.
Ich kann sagen, besser geht's nicht.
Ich glaube, das war eine sehr, sehr interessante Folge, die du uns da geschenkt hast, lieber Thomas. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch loszuwerden, dass all diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 5. Juni in Kärnten ihren Urlaub verbringen werden, sich auf jeden Fall mal unter cocktailtage.at anschauen sollten, wie sie da zu dem einen oder anderen Cocktail kommen können.
Sehr gut.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig nochmal, cocktailtage.at, ganz, ganz wichtig nochmal zu vermerken. Und natürlich Ausschau halten nach deinen Videos, die unter deinem Kanal jetzt in den nächsten Wochen kommen. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt.
So machen wir es, ganz genau, ja.
Sehr, sehr schön. Dann, lieber Thomas, danken wir dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns diese wunderbare Folge geschenkt hast, mein Horizont extrem erweitert hast, zumindest. Ich denke, Olli ist auch, hoffe, auch wenn Leute, Olli natürlich...
Die Leute sind auch mitgekommen bei manchen Sachen.
Ich denke schon. Ja. Bei uns ist ja immer Olli so ein bisschen der Whisky-Experte. der Bourbon-Experte. Und da kann er immer ein bisschen mehr mitreden, aber ich höre halt auch immer zu und freue mich auch, wenn ich was Neues dazulernen kann. Und ich begebe mich auch so immer so Schritt für Schritt weiter in die Materie rein, da ich mich auch so für Cocktails ein bisschen interessiere. macht das auf jeden Fall Spaß. Von daher vielen, vielen Dank.
Ja, war ein kurzweiliges Gespräch auf jeden Fall. Danke euch.
Thomas, danke schön dir auch von mir und alles Gute. Bye, bye.
Ciao.
Tschüss.